Bedienerfehler.
Es häuft sich.
Ja, das Alter, das Alter.
Ah.
Bist mir da ja voraus.
Ich kenne das.
Du kennst es.
So, ich bin heute Morgen zur Schule geradelt, stehe vorm Physikraum, will die Tür aufschließen. Scheiße, Schlüssel vergessen. Okay, in 10 Minuten kommen die Schüler. Ab aufs Fahrrad, nach Hause gedüst.
Oh nein, zu Hause vergessen.
Ja, Scheiße. Zu Hause vergessen.
Scheiße. Wir hatten auch immer so einen verrückten Lehrer, der kam auch immer mit dem Fahrrad. Hast du auch eine Klemme für deine Korthose?
Nein,
damit ich habe nicht, keine in der Kette, mit damit die nicht in der Kette. Damit die nicht in der Kette, so eine Metallklemme.
Nein, ich habe keine Hose, ich fahre immer mit nackigen Beinen.
Das ist ein schöner Anfang jetzt. Schönes Intro, René, das ist dir jetzt bewusst. Ne? Los geht's.
Ich habe keine Hose. Ich bin Podcaster.
Siehst du, das Intro will wieder.
Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne.
Ich habe extra gewartet. Ich habe keine Erwartungshaltung gerade gehabt, wer zuerst kommt. Hallo.
Der René.
Hallihallo.
Und die Sonja. Hallöchen.
Und ich musste mich gerade schwer zusammenreißen, keinen Hosenwitz zu machen.
Ich hatte auch noch einen Spruch mit einer Korthose auf ihn.
Sonja, aber wir wollen die Sonja ja schonen.
Sonja, hattest du auch Lehrer oder Lehrerinnen haben ja keine Korthosen an. Ein Lehrer mit
Korthose? Manche schon.
Mit Korthose?
Mit Sicherheit.
Mit Korthose? Bestimmt,
ja.
Oder?
Ja.
Schöne Grüße an Herrn Gutjahr. Ich weiß gar nicht, ob es ihn noch gibt. Chemielehrer. Und Bio, glaube ich. Der war auch immer, das war so ein Lehrer, also der immer schon im Klassenraum war, also gerade so in so einem Chemieraum oder sowas, der war immer schon da im Klassenraum. Immer unangenehm. Also, obwohl René ist ja anscheinend ja auch früher immer im Klassenraum.
Ja, du musst ihm auch alles vorbereiten, gerade in naturwissenschaftlichen Fächern.
Nee, ich glaube, der hat da sein Brot gegessen.
Bei uns darf man in den Naturwissenschaftsräumen nichts
essen. Habt ihr auch, wenn du sagst, du hast Physik gemacht, welche Klasse war das jetzt? 8.
9.
9? Dieses Experiment mit diesem, wo so ein Schlitten auf so einer Bahn fährt, die so, um halt irgendwie die Erdanziehungskraft hier 9,81 Gravitation.
Schiefe Ebene, ja.
Nein, nicht schiefe Ebene. Da war so ein, bei uns war da so ein Metallding, so ein Metall, wo so ein Schlitten drauf war. Und da war so ein Staubsauger quasi, der dann halt quasi wie so ein Shufflepack diese Bahn von unten bepustet hat, damit da halt keine Reibung. Ja. Und dann hast du halt so ein Gewicht halt dran gehängt über so eine Umlenkrolle.
Genau.
Ja, sowas machst du auch, ja?
Und sowas machen wir auch, ja.
Und dann ist 0,81 ist das Ergebnis. Liebe Schüler von René, von Herrn Ilger, das Ergebnis ist 0,81. Kann ich euch schon mal spoilern?
Hört nicht auf den Herrn Spielner, der Es ist 9,81.
Habe ich nicht 9,81 gesagt?
Du hast gerade 0,81
gesagt. Nein, es ist 9,81. Oh, gut. Ich werde das gleich in meinem Schnitt berichtigen. Es wird. Oh Gott, Physik. Da hatte ich 4 Jahre den gleichen Lehrer. Es war furchtbar.
Ja, das denken sich bei mir bestimmt auch einige.
Was, dass es furchtbar ist?
Wahrscheinlich. Mochtest du jeden Lehrer?
Nein.
Mochte man
Lehrer? Ich kann das ganz gut nachvollziehen, dass es auch Kinder gibt, die einen nicht mögen.
Aber ich dachte, das ist doch heutzutage alles anders und dass man cool ist mit seinen. So, wenn ich meine Tochter höre, dann sagt die halt, ja, der Jädrik oder der Dingsbums. So, ja, ich hätte nicht gesagt, hier der Frank Städtler oder sowas. Der Frank.
Doch, in der Oberstufe ist bei uns auch nicht so.
Wir werden nicht von den Schülern geduzt.
Nee, das würde ich auch nicht wollen. In der Oberstufe ist ja noch komischer.
Also mit den jungen Lehrern, die halt so gerade aus dem Referendariat kamen.
Ey, Sigrid, alte Möhre, was geht?
Mit der sind wir auch am Wochenende ins Joker gegangen, hier in eine Großraumdisco. Also, das war schon eher.
Wo warst du denn auf der Schule?
In Braunschweig.
Okay, ich glaube, bei uns gab es keine Jugendlehrer. Fällt mir gerade so. Wahrscheinlich wollte da keiner hin. Ja. Schöne Zeit war's. Aber ich habe auch manche. Ja. Es gab auch Lehrer, die man gut gefunden hat, aber ja, eher waren sie auf der schlechten Seite bei mir.
Ja, und dann habe ich noch diese Fächer, die nicht so beliebt sind, sowas wie Mathe, ne?
Ja, Mathe und Physik, ja, furchtbar. Also, ja, so Erdkunde ist doch da viel cooler.
Ja, da wirst du doch einfach nur gehasst, weil du das Fach hast. Egal, ob du nett bist oder nicht, aber das Fach ist schon mal doof. Also muss der Typ da vorne auch doof sein.
Ich habe alle Sportlehrer gehasst, könnt ihr euch jetzt vorstellen. 12 Minuten Cooper-Test. Ich hab's gehasst.
Ja.
Was, kennst du den?
Den Cooper-Test kenne ich auch noch, ja.
Ja. Im Sommer war das denn immer angesagt draußen. War super.
Oder wenn geguckt? Ich den Typ erwische.
Was, Herrn Cooper?
Ja.
Ja. Das war der Vater von Nicolas Kiefer. Habe ich bestimmt schon mal erzählt.
Nein.
Nicolas Kiefer war mal ein Tennisspieler. Oder ist auch immer noch, aber der war auch irgendwann, wenn man so Ende der 90er mal so semi-prominent. Vielleicht ja. Mal so ein Dschungelcamp-Kandidat oder sowas. Sein Vater war unser Sportlehrer. Mehrfach. Hm. Und der andere große Sportlehrer, der war Vorsitzender von irgendeinem Turnverein. Das heißt, im Sommer hast du Hardcore-Leichtathletik machen müssen mit dem Typen, von dem deutschen Tennisstar, und im Winterhalbjahr musstest du Turnen machen, weil der Turnen ganz super fand. Bei uns gab es auch Bundesjugendspiele Turnen.
Auch ja, schön.
Auch schön, wenn die ganze Schule in der Turnhalle ist und du denn da deine Barrenübungen.
Am Reck.
Am Stufenbarren. Nee, Stufenbarren gibt es ja für Jungs nicht. Da gab es ja nur den Barren.
Also, das ist genau dasselbe.
Nee, das ist schon.
Tödliche Gerätschaft.
Aber ich kann bis heute keinen Aufschwung. Ich habe nie einen Aufschwung in meiner Schulzeit am Reck geschafft. Das war auch immer das Erste. Wenn es dann ins Winterhalbjahr ging, war das Erste immer, es geht jetzt ans Reck. Oh Gott, furchtbar.
Ich fühle dich.
Du fühlst mich. Wahrscheinlich fühlen viele Hörer mich.
So genau wie Bockspringen.
Ja, das gab es dann auch. Erst war es ein Bock, dann waren es irgendwann so zwei nebeneinander gestellte Kästen, wo oben eine dicke Matte drauf war. Und dann sollte man da eine Hockwende drüber machen. Wenn du richtig cool warst, hast du dort denn so einen Handstandüberschlag darüber gemacht.
Du gehörst aber nicht zu den Coolen, oder?
Da gehört er, nein. Das war wild, ganz ehrlich. Also mit so einem Trampolin dann über diese, naja. Sonja, gab es bei euch Touren in deiner Schule?
Bestimmt.
Wieso bestimmt?
Keine Ahnung, ich habe an Sportunterricht nicht, eher so in den letzten Jahren, wo man sich die Sportarten aussuchen konnte, die man machen wollte.
Was heißt
davor? Ich mochte Schwebebalken total gerne.
Ja, das
gucke ich mir heute noch gerne an.
Das mussten die Jungs nicht machen, sowas gab es mal. Da, ja. Die kleinere Version davon ist schiefe Ebene. René hat vorhin schon schiefe Ebene gesagt, das gab es dann auch, da konnte man ja auch seine Übungen drauf machen. Furchtbar. Aber was hast du die denn in der Oberstufe konnte man sich das ja aussuchen, ne? Was hast du denn da ausgesucht?
Ja, natürlich Fußball als eine der Mannschaftssportarten.
Aha.
Zweite war, glaube ich, Volleyball. Das habe ich auch mal im Verein gespielt.
Okay.
Es gab tatsächlich eine Zeit, da war ich sogar mal sportlich. Ja, die Einzelsportarten, das weiß ich auch schon gar nicht mehr. Es war, glaube ich, irgendwie irgendwas mit Tanzen.
Tanzen?
Tanzen, Touren.
Also bei mir war es, glaube ich, Basketball. Das weiß ich noch. Und eine Einzelsportart war Rudern.
Badminton.
Rudern. Hm. Das war nämlich der dritte verrückte Sportlehrer, der einfach eine Ruderobsession hatte. Der hat uns dann irgendwie, also erst war irgendwie Theoriekurs und dann war es dann irgendwie eine Woche lang Ruderkurs eingemietet irgendwie bei der Uni Göttingen dann irgendwie in so ein Ruderding an der Werra. Und dann waren dann irgendwie die Ruderlehrer, waren dann irgendwelche Studenten, Sportstudenten. Und die sagten einmal so, ey, was der mit euch hier durchzieht, das würden die Studenten auch nicht durchhalten. Ich bin dann auch.
Den spielen ja mit in die Mitte, nicht an den Rand.
Kurze Anekdote, ich weiß nicht, diese Ruderboote kennt ihr ja, die sind ja dann, also es gibt ja da breitere und die werden ja dann immer schmaler, je sportlicher die werden. Also diese einer Skiffs, die sind ja echt nur so breit, weiß ich, so 50 Zentimeter oder sowas. Und die gibt es ja noch in Zweier-Variante und dann bin ich dann mit einem Schulfreund, hatten wir dann so ein Zweier-Ding da belegt, haben dann mal ordentlich durchgezogen, aber wenn die halt so schmal sind, dann neigen die auch zum Kentern. Sind vor ungefähr 1 Kilometer vorm Steg gekentert, sind da nicht wieder raufgekommen, dann haben wir dieses Boot ans Ufer geschleppt und einfach über den Radweg wieder zurückgeschleppt zur Basis quasi. Da sagte der Sportlehrer, wenn das andere gewesen wären, die hätten das wahrscheinlich nicht geschafft irgendwie. Weil der andere Typ war auch genauso so meine Statur. Und ja, die Ausleger hingen dann auch schon so ein bisschen im Wasser. Ruderkurs, das war auch, ja, anstrengend. Aber im Nachhinein sagt man wieder, ach, war eigentlich eine coole Zeit, so, ne?
Aber wollen unser wir jetzt mal Brettspiele abbiegen?
Haben wir heute Sportspiele dabei?
Sportschau.
Die Sport. Sonja Sportschau. Ja, Entschuldigung. Irgendwie
abbiegen. Wir können nachher noch über ein Stadion reden bei meinem Spiel.
Über ein Stadion?
Kommen wir aber später zu.
Okay. Ich sage jetzt nichts mit Stadion. Ich habe eine Frage der Woche mitgebracht, okay?
Ja.
Machen wir das so. Ich spiele das mal.
Hallo liebe Bretterwisser, hier ist Justus aus Wolfenbüttel und ich habe heute die Frage, ob ihr auch das Gefühl habt, dass die Brettspielbranche langsam von ihrem Peak so ein bisschen wieder nach unten kracht. Und zwar mache ich das daran fest, dass in den ganzen großen Online-Stores und auch in den Spielläden viele Spiele extrem rabattiert werden, weit über 50%. Und auch wenn ich jetzt die letzten 10 Jahre meine Spiele in den Facebook-Gruppen oder bei Kleinanzeigen verkauft habe, dass man einfach nicht mehr die Preise bekommt, die man früher bekommen hat. Und ich würde ja sagen, es liegt daran, dass nicht alle wie Sonja einen Raum voll mit Spielen haben, sondern dass viel mehr verkauft wird und dass auch die Regale mittlerweile einfach alle voll sind und dadurch einfach weniger gekauft wird. Und wenn wir eine Expertenstimme hätten, eventuell sogar auch die Auflagen stark zurückgehen müssen, weil zum Beispiel Time Stories, diese aus dem Brettspiellager, das ist immer noch nicht abverkauft, oder die ganze Reihe von Deepwind Games, dann mit Juicy Foods und Calera Park und alle Parkspiele, die kosten alle irgendwie 12, 14 Euro in den Online-Shops, die haben sie anscheinend auch viel zu häufig gedruckt. Deswegen daher meine Frage, ob euch das gleiche Gefühl ereilt.
Ja, danke Justus. Ich habe gerade
liebe Grüße in die Nachbarschaft.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja bei Sonja um die Ecke.
Ja.
Vielleicht kennst du den Justus. Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
Vom Namen her sagt es mir nichts, aber vielleicht ist man sich schon über den Weg gelaufen. So groß ist das hier ja alles nicht.
Braunschweig spielt, steht doch an. Vielleicht trefft ihr euch da.
Genau. Übernächstes Wochenende.
Also übernächstes Wochenende ist für dich, wo wir jetzt sollten was wirklich nochmal kurz sagen, 22., 23.?
Genau.
März.
Im Eintrachtstadion.
Genau. Also Justus, wenn du das hörst und du hast Zeit, Sonja ist bestimmt da.
Ich bin Samstag auf jeden Fall da, Sonntag muss ich nochmal schauen.
Okay. So, also, Justus hat uns diese Sprachnachricht geschickt. Peak-Brettspielszene habe ich gerade genannt in der Kapitelmarke. Ist da
schwierig.
Ist da irgendwas oder, naja, sagen wir mal so. Der große Crowdfunding-Hype ist auf jeden Fall durch, glaube ich. Oder das ist wahrscheinlich so eine Sache, die René so ein bisschen beurteilt.
Na, was heißt der große Hype? Ich glaube, es ist einfach in einem normalen Level jetzt angekommen, wo es auch einfach nicht mehr so diese mediale Aufmerksamkeit hat wie früher. Wo es auf einmal hieß, oh, hier, cool, Mini or Not, Millionen von Aufrufen oder Pledges innerhalb der ersten Minute oder sonstiges.
Weil es was Neues war?
Ich glaube, das war was Neues. Und mittlerweile laufen viele Crowdfunding-Projekte für die, die es interessiert. aber nicht mehr so, dass jeder was davon mitbekommen muss, weil die Leute, die es interessiert, die informieren sich, die wissen Bescheid, was kommt. Und ich glaube, diese Werbemaschinerie, die früher für jedes Spiel gemacht wurde, das irgendwie über Crowdfunding lief, der ganze Hype, der generiert wurde um ein Spiel, ist, glaube ich, vorbei. Und jetzt geht es in so eine stabile Phase, glaube ich, rein. Es gibt unglaublich viele Crowdfunding-Projekte. Nur das, die Außenwirkung, wenn dich ein Spiel halt nicht interessiert, bist du halt auch nicht auf diesen Crowdfunding-Plattformen unterwegs.
Naja, es gibt und ja dieses Konzept des Hype-Zyklus, ne? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ja so eine Kurve, die erst nach oben geht, dann geht sie nach unten, dann geht sie wieder ein bisschen hoch und dann bleibt sie auf so einem Plateau. Ne?
Ja, ne, unabhängig, ich habe jetzt ja keine Marktanalyse gemacht dafür, aber ich denke einfach, wenn du, du jetzt als Familienspieler oder ein der simpleren Spiele bist ja gar nicht auf diese Crowdfunding-Plattform angewiesen. Diese Crowdfunding-Plattform bedienen ja hauptsächlich einen Nischenmarkt, der eine Spiele haben will, die sonst auf einem großen Massenmarkt wahrscheinlich gar nicht funktionieren würden. Mhm. Ne? Wenn du jetzt nämlich anguckst, was der Justus auch eben meinte, selbst so Spiele hier wie das Marvel Zombicide, was du ja auch bestellt hattest, ne?
Ja, liegt hinter mir.
Mhm. So. Wird ja für ein kleines Geld verramscht.
35 Euro, glaube ich, oder sowas.
So. Ja. Das geht aber auch nur, weil quasi die Kickstarter, die Bäcker das in Anführungszeichen vorfinanziert haben. Aber im Massenmarkt würde das gar nicht dann so funktionieren. Mhm. Dieses Spiel. Ja, weil die Nische so klein ist. Und deswegen, das Crowdfunding funktioniert und läuft immer noch prima. Wie gesagt, nicht Gamefund, sondern doch Awaken Realms hat ja mit Gamefund seine eigene Plattform, wo es ja nur um Spiele geht. Ne? Kickstarter ist jetzt ja auch nicht nur Spiele, aber Gamefund macht nur Spiele und die fahren damit unglaublich gut. Das sind immer neue Projekte, immer irgendein Pledge Manager, irgendwas Late Pledges mäßiges ist da. Also tot ist das noch lange nicht.
Nein, aber halt so, wie gesagt, von vielen hörst du halt ja so aus dieser Szene, ne, ich mach mal gerade Anführungszeichen so, ey, ich mach nicht mehr so viel bei Kickstarter. So, das hörst du aber wirklich vermehrt. So. Der Hype-Cycle.
Weil einfach das Geld auch nicht mehr da ist.
Oder
ne?
Vielleicht war es auch vielleicht so am Anfang hast du halt das alles geplätscht, hast gedacht, ich krieg geiles Zeug, dann kriegst du halt irgendwie 3 Jahre später deine Spiele, denkst du, ja, so geil war es jetzt auch nicht. Ne?
Das auch. Das ja, auch natürlich. So. Denkst du dann so, oh, das klingt total cool und sagen wir mal ehrlich, also es gibt natürlich auch Leute, die regeln sich, die lesen sich im Vorfeld die Regeln durch und können sagen, oh, das könnte cool funktionieren. Habe ich meistens nie gemacht. Und meistens kann ich mir aus Regeln auch nicht erschließen, ob das gut funktioniert. Ja. Ja. Und dann hast du es gesehen oder dann hast du dir irgendwelche Videos angeguckt, das ist jetzt so, oh, das sieht aber echt cool aus. Das war das erste Szenario. Und wenn du das zweite spielst, denkst du, okay, ist ja dasselbe. Das dritte, oh, dasselbe. Boah, dann ist der Spielreiz auch nicht so groß. Na, deswegen, klar, da sind auch viele Nieten dabei gewesen.
Ja.
So, und ich glaube, das hat sich einfach reguliert, ist auf ein normales Level zurückgegangen. Und ich glaube, das läuft halt immer noch sehr gut und bedient halt seinen Markt. Der ist halt da. Und es wird halt nicht mehr alles sofort blind unterstützt.
So, gehen wir mal weg vom Crowdfunding. Meint ihr, also klar, dieses Asmodee-Brettspiellager, ne, ich meine, das war ja auch diese Geschichte, die, also das hat ja damit angefangen, dass Asmodee ja zum Beispiel diesen Laden in der Essener Innenstadt da irgendwie gemietet hatte und voll mit Spielen gestellt hat. Ne, wir waren ja auch da, René. Ne?
Genau.
Und da denkst du ja auch so, oh, what the fuck? Also da wurde ja wirklich das Zeug verramscht.
Definitiv.
Ne?
Und ja, aber glaub, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, das war ja auch dieser Corona.
Mhm, ja.
Dieses Corona-Lager.
Genau, die hatten halt zu Corona, haben halt die Corona-Zahlen gesehen, haben gehört, oh super, die nächsten Auflagen von unseren Spielen machen wir jetzt so hoch und irgendwann, ja, wurden die Maßnahmen halt gelockert und die Leute haben wieder andere Dinge gemacht und haben keine Brettspiele mehr gekauft und dann stand halt irgendwie, welches Spiel wurde denn da so richtig verramscht, weiß ich nicht, Abgrundtief war da zum Beispiel, glaube ich, relativ günstig oder ja, irgendwelche Time Stories Fälle und ja.
Sonja, ja, manchmal muss.
Sonja, wart ihr nicht da auch denn in, der, als nee. In Essen? Okay.
Ich war nur dann auf dem Spiel selbst. Einfach
sagen, es ist halt, manchmal waren auch die Spiele nicht gut.
Ja, sind die Spiele alle zu schlecht geworden?
Nein, nicht alle. Aber es gibt halt immer ein paar Gurken darunter, ja, ohne das jetzt böse zu meinen. Mhm. Aber du hast halt aufgrund der großen Auswahl, die du hast, die ja auch toll ist, hast du halt auch dann die Möglichkeit zu sagen, ja, das Spiel ist schon besser als das und dann nehme ich doch lieber das, was mir besser gefällt.
Ist der Markt so voll?
Solange die Verlage das finanzieren können, nicht.
Ja, so, genau.
Ne? Das müssen in Anführungszeichen die Verlage entscheiden, zu sagen, okay, wir bringen jetzt 50 Spiele auf den Markt, das rechnet sich für uns nicht mehr, wir müssen reduzieren und bringen jetzt nur noch die 25 aus unserer Sicht besten, damit sich das finanziert alles. Aber noch scheint die Verlage, das scheint aufzugehen, die Rechnung.
Aber der Gebrauchtmarkt ist halt auch schwierig tatsächlich. Ich habe jetzt diese Woche ein Undaunted verkauft. das habe ich, ja. Ich habe es relativ günstig gekriegt, deswegen habe ich den Preis ein bisschen niedriger angesetzt. Und ja. Wenn man den Preis gut macht, wird man die Sache noch los, aber wenn man halt denkt, ich will mit die Spiele plus minus null rausgehen, dann geht es auf den Gebrauchtmarkt auch nicht. Aber ich fange jetzt auch wieder vermehrt an, eher auf den Gebrauchtmarkt auch zu gucken. Weil das, ja, wenn man da auch gute Schnäppchen.
Ja, und wenn du es ja nicht sofort brauchst, das ist ja eher so die Sache, ne?
Ja, das ist ja mein Problem.
ja. Ja, aber ist es was ich sofort haben muss, dann ist es ja eher, du musst es kaufen beim Händler irgendwo.
Ja.
Wenn du sagst, du kannst aber auch ein paar Wochen warten, bis es dann irgendjemandem nicht mehr gefällt.
Ja, die Delle nach Corona war ja schon da irgendwo, ne? Ich hatte ja auch immer vor Corona damals ja noch gesagt, ey, was ist eigentlich, auch wenn auf der Spielmesse, also auf der Spiel, irgendwann diese Zahlen nicht mehr, ne? Es war ja vor Corona, war irgendwie jedes Jahr vorher, 17 war stärker wie 2016, 2018 war stärker wie 15, wie das Jahr davor, es ging ja immer nach oben, da hatte ich ja dann auch irgendwann mal gesagt, was passiert eigentlich, wenn einfach mal die Messe sagt, ja, die Zahlen sind jetzt dieses Jahr schlechter, es ist ja dann nicht passiert. Weil kam ja dann diese Corona-Schließung, die Spiel Digital kam dazwischen. Und jetzt brauchen sie das, glaube ich, ja nicht mehr, weil sie ja letztes Jahr gesagt haben, so, ey, hier gibt es jetzt ein Cap auf der Messe. Deswegen wird es da jetzt wahrscheinlich auch keine Rekorde mehr geben. Hm. Und ich finde das auch gut, dass man jetzt nicht immer sagen muss, ey, wir haben jetzt nochmal 3000 Leute mehr hier durchgezwängt, sondern die Erwartungshaltung ist jetzt nicht da, dass es da jetzt irgendwie, ne?
Das mir ja, es gibt ja nirgendwo dieses unbegrenzte Wachstum.
Da sind wir jetzt bei einer ganz, genau, wirtschaftlichen Wirtschaftsdiskussion, die Grenzen des Wachstums und so, ne? Wie war das? Club of Rome oder was ist das?
Natürlich gibt es nicht immer noch das bessere Jahr. Irgendwann muss ein schlechtes Jahr folgen und mal eine schlechte Phase folgen. Aber ich glaube immer noch, dass wir in einem Bereich sind, wo es, glaube ich, noch sehr, sehr gut alles läuft. Also jetzt mögen die Verlage Insights haben, die wir jetzt nicht haben, aber grundsätzlich ist der Markt, glaube ich, noch in Ordnung.
Naja, wenn man halt ist, ein Verlag, der ja, glaube ich, relativ offen mit seinen Zahlen umgeht, ich weiß nicht, René, Sonja, ob ihr das, Stonemaier veröffentlicht ja immer auch seine Verkaufszahlen, ne? Wenn man halt sieht, dass irgendwie Stonemaier 24 immer noch 270.000 Mal Flügelschlag umgesetzt hat, weiß ich nicht, immer noch, glaube ich, relativ gut.
Und ja.
Insgesamt irgendwie 2,4 Millionen davon verkauft hat. Oder halt das Wormspan, nee, wie hieß das auf Deutsch? Schwingenschlag, irgendwie auch 300.000 Einheiten global. Klar, es sind Hype-Titel und so, das sind wahrscheinlich auch nicht, ne? Kannst du nicht mit allem, aber. Joa. geht schon.
Ja. Das glaube ich auch. Kann also ja, ich denke nicht, dass wir in einer schlechten Phase drin sind.
Wir haben halt im Moment so viel Auswahl wie nie zuvor.
Eben.
Ne, du hast diese ganzen Crowdfunding-Projekte, wenn du wirklich hardcore-mäßig unterwegs bist, dann hast du jetzt diese ganzen Lokalisierungsstudios oder Lokalisierungsverlage, die es ja vor ein paar Jahren auch nicht gab. Ne, du hast jetzt einen Schwerkraft, du hast einen Strohmann, du hast einen Skelly Games, du hast einen Frosted Games, du hast, wen habe ich denn vergessen, von diesen, ich sag mal.
Ja, da kommen ja immer wieder ganz viele nach, also sowas wie MM-Spiele oder Bieberstein-Spiele, die jetzt in den letzten Jahren noch dazugekommen sind und die einfach sagen, wir konzentrieren uns erstmal auf Lokalisierung von Spielen, die halt bisher nicht in den deutschen Markt gekommen sind.
Genau, das ist ja so, das war ja vor ein paar Jahren noch gar nicht so, da musstest du hoffen, dass irgendwie mal Pegasus irgendwie ein Spiel lokalisiert, das du gerne möchtest, oder du musst halt dir die englische Version suchen. Ja, ja. Also, ich glaube, auswahlmäßig sind wir, glaube ich, im Moment so gut aufgestellt wie die zuvor.
Ja, das denke ich auch.
Ne, und ja, man kann ja beim Crowdfunding auch sagen, ey, wenn das Spiel gut im Crowdfunding gelaufen ist, dann kriegt es auch irgendwann nochmal eine Retail-Veröffentlichung und vielleicht ist es auch manchmal gar nicht so schlecht, wenn ein Verlag mit einer Redaktion da nochmal drüber guckt. Das ist ja so ein bisschen meine...
Ne? Ja, wobei mittlerweile.
Genau, die was ist Crowdfunding? So, das ist ja dann die Diskussion, die man auch aufmachen könnte. So.
Na, natürlich gibt es immer noch die Kleinen, die jetzt mal sagen: Okay, wir müssen unser eigenes Projekt hier rausbringen und da war kein Verlag mit beschäftigt. Aber wenn du jetzt hier so ein Awaken Realms anguckst.
Ja,
das ist jetzt kein kleiner Ein-Mann-Verlag, mit dem man ein Spiel rausbringen möchte. Die nutzen das als entsprechendes Vorfinanzierungs- und Marketing-Vehikel.
Ja, aber ich bin jetzt zum Beispiel mit einem Euro oder einer Geldeinheit bei diesem Synchronite Foundation mit eingestiegen. Das ist halt jemand, der entwickelt dieses Spiel schon seit irgendwie 10 Jahren oder sowas und der versucht das jetzt oder hat das über Crowdfunding versucht. Das ist dann halt nochmal was anderes. Ne? Das ist so dieses, nehme ich Crowdfunding als Marketing oder nehme ich Crowdfunding, um wirklich das Spiel vom Boden hochzukriegen, alleine?
Ja. Ja?
Da muss man ja auch noch mal aufpassen. Deswegen, da ist manchmal ganz gut bei diesen Einzelprojekten, wenn du da Verlagshilfe irgendwie hast. Oder
definitiv, ja.
Mal gucken, ob der in Dortmund ist. Das würde mich ja mal interessieren. Muss ich mal gleich mal recherchieren. Ja, aber spannende Frage, finde ich auf jeden Fall.
Ja.
Die Niedersachsen können einfach nur gute Fragen. So. Das war der Justus, der hat uns eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt. Ihr könnt das auch. Ihr nehmt einfach euer Telefon in die Hand, drückt auf dieses komischen gelben, nee, grün ist er, ne? Grünen Pöppel, also nicht Pöppel, sondern das Icon und dann sprecht ihr eine Sprachnachricht ein und schickt die an die Nummer 0170-5444-843. Meine Tochter hat mich neulich gefragt, ob das die Nummer ist, die hier am Bildschirm hängt. Als ich die Folge irgendwie im Auto mal Probe gehört hatte, habe ich gesagt, ja, ist die Nummer. Wie weißt du die gar nicht auswendig? Ich sage, doch. Für den René habe ich die da aufgehängt.
Genau.
genau. Guti, so. Ja. Wollen wir mal richtig in die Sendung starten, ne?
Ja.
Dann starte du doch gleich mit, du hast ja am meisten mitgebracht.
Oh, ich habe nur zwei hingeschrieben, damit ich überlegen kann, ob ich irgendwas rausschmeiße. Fangen wir mit dem Ersteindruck an, aber ich glaube, Sonja, du hast das auch gespielt, oder?
Nee.
Ach so, ich dachte. Aber du hast...
Doch nicht.
Wir haben uns schon darüber unterhalten.
Ich habe schon ausgepöppelt.
Das Spiel mit den Selbstmordchips, nenne ich es jetzt einfach mal. ist auch wirklich nur ein Ersteindruck, aber ich fand es spannend auf jeden Fall. Ich möchte über das Spiel Ape Town reden. René, du darfst entscheiden, soll ich es mechanisch erklären oder soll ich es thematisch erklären?
Mach's direkt mechanisch.
Denn es ist ein reiner Knizia-Spiel. Und ja, es ist, man merkt so diese reiner Knizia Handschrift in diesem Spiel auf jeden Fall, weil es halt von der Mechanik super simpel ist. Aber trotzdem glaube ich, dass es da ein bisschen Spieltiefe gibt. Thema ist irgendwelche Affen sind in Ape Town unterwegs, also könnte halt auch im Beastie Bar Universum spielen. Hier, wie hieß das vom letzten Jahr, die Patin? Das würde da gut reinpassen. Also es gibt eine Stadt und Affen wollen darüber Kontrolle erringen und irgendwelche Bananen.
Umschlagplätze.
Es ist Bananenumschlagsplätze. Es ist. Soll ich noch mit den Affenarten gleich noch anfangen? Also, du hast eine Stadt, die ist unterteilt in verschiedene Gebiete. Diese Gebiete sind unterteilt in verschiedene Hexfelder. Ja? Außen am Spielbrett wird so eine Leiste hingelegt und das Spiel ist so ein bisschen so ein Drafting-Spiel, denn du darfst dir, wenn du dran bist, den Affen aus der vordersten Reihe dieser Drafting-Leiste oder Leiste nehmen. So, was nimmst du da für Chips? Du kannst dir einfach irgendwelche Punkte-Chips nehmen, also die irgendwie 1, 2, 3 wert sind. Moment, das sind Kobold-Maki, Schimpansen und Mandrille. Mandrille geben 3 Punkte, Schimpansen 2 Punkte. Kobold-Maki geben 1 Punkt. Also wenn du dran bist und der liegt halt vorne, also als erste Position, darfst du halt einen nehmen. Und wenn du denn das Feld, wo du ihn wegnimmst, bestimmt, in welches Stadtgebiet du den legen darfst. Dann nimmst du halt einmal von eins von diesen 3 Affentypen, der halt gerade da liegt, und dann, wenn du ihn neben einen Bananenumschlagsplatz in der Stadt legst, kriegst du entsprechend Punkte. Wenn du es schaffst, dass da irgendwie zwei angrenzend zu dem sind, kriegst du auch entsprechend Punkte. René, soweit verstanden? Du wählst was aus, legst sie in die Stadt, kriegst Punkte.
Ja? Klingt nach einem simplen Prinzip.
Ja, klingt nach einem simplen Prinzip. Es gibt leider noch 2 weitere Affenarten, über die wir auch noch mal reden müssen. Denn es gibt noch die Orang-Utans, das sind so die Chefs. Die kannst du auch auswählen. Wenn du die legst, passiert erstmal nichts. Da legst du denn so einen, um anzuzeigen, dass es deiner ist, legst du einen durchsichtigen Plastikchip da auf diese Figur. Über die Plastikchips reden wir gleich noch. Das ist soweit auch alles easy. Dann füllt sich ja irgendwann dieses Gebiet aus diesen Hexfeldern. Wie gesagt, das besteht so aus 8 Stück oder sowas, und wenn die halt irgendwie voll sind, dann wird dieses Viertel gewertet der Stadt, und dann wird halt geguckt, ey, wer hat die Mehrheit, und der kriegt dann so viele Punkte, wie Punkte-Chips oder Punkte-Affen in der Stadt sind. Das heißt, ey, dieses Stadtviertel wird halt gerade wertvoll, weil Leute da irgendwie die Dreier-Chips reingelegt haben, da will ich möglichst die Kontrolle haben. Wenn du aber Kontrolle reinlegst, blockierst du natürlich auch wieder ein Segment in der Stadt, und also, ne, es ist halt mechanisch alles irgendwie so ein bisschen verwoben, aber halt eigentlich auch sehr simpel. Es gibt noch eine Affenart, jetzt wird es ein bisschen tricky. Das sind die Katas. Die sind die Gehilfen der Bosse. Wenn du die reinlegst, passiert auch erstmal nichts. Die sind aber Tiebreaker, denn wenn 2 Bosse unterwegs sind, dann wird geguckt, wie viele Katas, also Gehilfen, hast du in dem Stadtviertel. Und dann sind die so ein bisschen Tiebreaker. Ja? So, René noch dabei? Das heißt, du willst halt deine Punkteaffen an die Bananenumschlagsplätze legen, also an die Punkte, die Punktechips an die Bananen. Dann willst du aber Kontrolle noch haben und dann willst du die da auch noch hinlegen. So, jetzt wird es ein bisschen tricky. Das ist die einzige Regel, die so ein bisschen tricky ist. Denn diese Cutters haben noch eine andere Fähigkeit. Denn wenn ein Gebiet voll ist, wird an den angrenzenden Stadtvierteln geguckt, sind die angrenzenden Stadtviertel schwächer, unterlegen quasi, in der Kata-Anzahl, also in der Gehilfenanzahl. Wenn die angrenzenden Stadtviertel unterlegen sind, wird halt jedes Stadtviertel geguckt, wie viele Punktechips liegen in denen. Die werden aufsummiert, und wenn du der Einzige bist, der Katas in dem Gebiet, in dem geschlossenen Gebiet hat, dann kriegst du alle Punkte. Super. Hat jemand anders auch noch Katas da drin liegen, also jemand von einer anderen Partei, dann werden die dann halt geteilt durch die Anzahl der Personen. Also es ist halt thematisch halt wirklich Banane, aber mechanisch halt relativ simpel, aber trotzdem hast du so 2, 3 Regeln drin, wo du denkst so, oh, das mit den Katas ist halt so, ich glaube, wir haben das halt jetzt einmal gespielt. Wie gesagt, ist so ein Ersteindruck. Wir haben es mit den Kindern gespielt. Die Große hat gesagt, oh, ich weiß nicht, ob ich es, so am Anfang hat sie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das verstanden habe. So am Ende war sie dann schon klar, was sie machen wollte und musste und so. Und der andere, der Kleine, hat halt immer nur diese Punktechips reingelegt, was ja auch okay war. Diese Auswahlleiste funktioniert aber auch noch so ein bisschen nach dem Small World-Prinzip. Was ist das Small World-Prinzip? Willst du den vordersten nicht haben, kannst du den nächsten nehmen, musst aber einen Gate-Chip oder einen Gate-Marker von dir drauflegen. Hat man auch schon mal irgendwie gehört, ist halt easy. Wie gesagt, mechanisch, bis auf diese komische Cutter-Regel, einfach zu verstehen, aber halt, ich glaube, dass da sehr viel drin steckt. Ich glaube aber auch, dass viele das Spiel total abschrecken wird durch dieses Thema. Es ist halt irgendwie auch so eine dunkle Spielschachtel und ich weiß nicht, ob das als abstraktes Spiel irgendwie besser weggekommen wäre. Also ich hadere da mit dem Thema, finde aber halt, ne, ich finde ja gerade so ein bisschen Area Control so gut, so Gegner so ein bisschen, ja, du greifst ja hier greifst du keinen aktiv an, sondern du machst so eine, das ist so eine passive Aggressivität, die du hier so machst. Du legst halt so einen Orang-Utan in so ein Stadtgebiet, so okay, wieso legst du den da jetzt rein, das ist doch scheiße und so, ne, also hier wird nichts aktiv bekriegt, sondern du agierst halt so ein bisschen. Das fand ich eigentlich sehr spannend und ich werde das auf jeden Fall nochmal spielen wollen.
Das ist genau der Aspekt, warum ich dachte, es könnte bei mir und in meinen Gruppen funktionieren. Aber ich habe es leider noch nicht auf den Tisch bekommen.
Welcher Aspekt? Dieses passiv-aggressive?
Ja, genau, also, dass es halt nicht so direkt aggressiv ist und dass man nicht so direkt gegeneinander geht.
Mhm. Genau, also du gehst, also das ist nicht so, ich schicke jetzt meine Affen in dein Stadtviertel und dann bekriegen die sich und dann verschwindet irgendwie ein Marker, sondern es wird immer nur was hingelegt. Es wird immer nur mehr auf dem Spielplan. Ne, es verschwindet, also klar, wenn derjenige was macht, kann er sich halt, wenn er so einen Boss da irgendwie reinsetzt, so, ja, okay, das ist jetzt scheiße für mich, aber es ist jetzt halt nichts. Ne? Aber würden deine Gruppen jetzt, also das Thema ist halt wirklich so, weiß nicht.
Also Thema ist, das sehen die meisten meiner Mitspieler ähnlich wie ich, denen ist das Thema egal, da kommt es auf den Mechanismus an. Mhm. Und ich muss sagen, ich finde es optisch eigentlich ansprechend, weil es eben mal anders aussieht.
Okay. Ja, du hast halt einen Spielplan, wo halt schwarze Gebiete, graue Gebiete und weiße Gebiete sind. Moment,
aber wird es nicht durch die farbigen Chips, die Spieler drauflegen, dann irgendwann bunt? Also das war so meine Vorstellung,
ja,
wie sich das entwickelt.
So ein bisschen. Also vielleicht hilft es auch so ein bisschen bei der Übersichtlichkeit. Kann natürlich auch sein. Ich kann ja auch René nochmal thematisch abholen. Die schwarzen Gebiete sind die Industriegebiete. Die grauen Gebiete sind die Wohngebiete. Und die weißen Gebiete sind die Nobelviertel.
Jetzt macht das Ganze viel mehr Sinn.
Macht halt überhaupt keinen Unterschied. Also ja, weiß ich nicht. So, jetzt wollte ich noch kurz was sagen. Da hat man, glaube ich, nach der letzten Sendung drüber geredet. Ne? Da hat mich Sonja darauf hingewiesen. Du hast ja gerade von...
Ja, weil ich mir fast die Finger aufgeschnitten habe beim Auspacken.
Ja, ich habe das auch erwähnt, als ich das ausgepackt habe und alle in der Familie gleich, oh, das ist ja wirklich... Also hier, da sind so Plastikchips bei, so durchsichtige Plastikchips. Und die haben den Grad des... also die haben so einen Produktionsgrad, der halt einfach nicht mehr geil ist. Also, schwierig. Also die sind wirklich, ich war schon mit einem Teppichcutter stellenweise dran und habe die irgendwie so ein bisschen entgratet, weil das ist echt, wenn man wollte, kann man damit auch böse Dinge sich mit seinen Unterarmen antun. Glaube ich. Also das ist echt so produktionsmäßig, boah, nicht ganz so schick. Auch ja, die ganze Aufmachung, also der Spielplan, auf der Rückseite des Spielplans, meistens hast du ja irgendwie so eine Grafik, bei Ravensburger ist, glaube ich, irgendwie Ravensburger steht da irgendwie 13.000 Mal auf der Rückseite oder du hast nochmal eine andere Grafik irgendwie auf der Rückseite. Ja, hier ist es einfach eine weiße Seite. Ist halt auch nicht so ganz, wenn du das so aufblätterst und, naja.
Ja, aber da finde ich, hat Piatnik dieses Jahr einige merkwürdige Entscheidungen getroffen. Also bei mir ist jetzt auch schon das Spiel Funkloch angekommen. Was ein ziemlich cooles Wortspiel ist. Aber das hat so eine alte 80er Jahre rechteckige Schachtel, so eine riesengroße. Und wenn du das Spielmaterial anschaust, also das würde locker in eine kleine, so eine Carcassonne-Shuttle oder so passen. Du hast Spielertableaus, die dann vielleicht ein bisschen zu groß sind, aber die jetzt dann doch irgendwie anders gestalten können oder zweiteilig machen können. Und da fragt man sich doch echt, was soll das? Also was verleiht den Verlag dazu, so eine übergroße Schachtel zu verwenden, wenn nur so wenig Material dabei ist?
Naja, das Spielmaterial hier bei Ape Town würde auch ungefähr in meine Hand passen.
Ja.
Klar, du hast hier den großen Spielplan, der muss halt irgendwo hin. Aber das, was an Spielmaterial dabei ist, das sind irgendwie, keine Ahnung, 80 Plättchen, die sind so 2 Euro groß. 2 Euro, 5 Mark, ne? 5 Mark Stück groß. Für die alten Leute. Und dann hast du irgendwie, weiß nicht, 60 Punkte-Chips, also von diesen durchsichtigen, und das war's, mehr ist da nicht bei. Weiß ich nicht, Digga. Ja. Trotzdem, ich will es nochmal spielen, weil ich es irgendwo cool fand. Das ist so wieder dieses, oder meine ich irgendwie so zu behaupten, so dieses Rainer Knizia, so du hast so eine einfache Mechanik, aber trotzdem ist da irgendwo was, und damit zu spielen, finde ich spannend. Also wie versuche ich jetzt diese Gebiete zuzumachen? Setze ich da jetzt einen rein, da ist aber noch gar nichts in dem Gebiet los, und ja, da ist irgendwas ist da. Deswegen bin mal gespannt, Sonja, was du erzählst, Tamini. Aber ich glaube auch Vollbesetzung, also 4 Personen wahrscheinlich. Ja, 4 Personen ist, glaube ich, da auch the way to go möglichst. Hm. Weil sonst hast du wahrscheinlich weniger Konkurrenz einfach. Gut, das war Ape Town von Rainer Knizia bei Piatnik. Printed in Austria. Steht da drauf.
Na denn?
Gut. Wer will weiter?
So, soll ich da mal weitermachen?
Mach mal weiter.
Ja.
Um jetzt mal direkt den großen Bogen zu schlagen. Von einem Thema, von einem Spiel mit wenig Thema zu einem Spiel, was fast nur Thema ist.
Willst du behaupten, bei Ape Town gibt es kein Thema?
Ja, okay. Das wollte ich damit ausdrücken.
Es geht da um Mandrille und Schimpansen und Kobold-Maki.
Genau. Du hast ja auch die ganze Zeit bestimmt gefühlt wie ein Affe, oder?
Wie der Orang-Utan, na sicher.
Den langen Arm. So, nein, aber ich hatte es vor ein paar Wochen schon mal hier auf dem Zettel gehabt, das Spiel. Dann sind wir aber nicht dazu gekommen, was auch gut war, weil das erste Mal, als ich es auf dem Zettel hatte, war es nur ein Ersteindruck. Jetzt ist es schon zumindest ein Zweiteindruck, wobei wir jetzt spielzeitmäßig bestimmt dann, ich sag mal, 8 bis 9 Stunden das Spiel gespielt haben. Und zwar rede ich über das Spiel ISS Vanguard. Wir hatten ja letztlich schon über Awakened Realms gesprochen, und das ist eins dieser klassischen Awakened Realms Spiele, die so über Crowdfunding gelaufen sind. Also ein Spiel, das mit einer opulenten Grafik, einer riesigen Story daherkommt, mit tollen Komponenten, sehr schön Material, alles sehr auf Hochglanz poliert, mit noch Miniaturen, die keiner braucht, die aber toll aussehen. Alles das ist in ISS Vanguard so, wie man Awakened Realms kennt. Worum geht es bei ISS Vanguard? Wir befinden uns auf einem Raumschiff, das die Erde verlassen hat, und um ein paar mysteriösen Koordinaten, die man im menschlichen Gencode beziehungsweise im gesamten Gencode auf der Erde gefunden hat, nachzugehen. Also irgendein Erbauer, Erschaffer oder Schöpfer, was auch immer, hat Koordinaten in den Genen hinterlassen. Und da versuchen wir jetzt mit unserem Raumschiff hinzureisen, um herauszufinden, was ist da los. Das ist erstmal die Grundprämisse des Spiels. Und wir haben jetzt diese ISS Vanguard, das ein riesiges Raumschiff ist, das jetzt mit Überlichtgeschwindigkeit irgendwo in die entfernteste Galaxie gereist ist und dort auf ein merkwürdiges Phänomen trifft. Und das versuchen wir herauszukundschaften. Dazu übernimmt jeder Spieler eine Sektion auf dem Schiff. Es gibt die Wissenschaft, die Technik, die Aufklärung und die Sicherheit. Genau, diese vier Sektionen. Und diese Sektion, wenn man zu zweit spielt, so wie wir es jetzt gemacht haben, übernimmt jeder Spieler zwei Sektionen. Diese Sektion besteht aus Personal. Am Anfang hat jeder für seine Sektion ein Crewmitglied nur, weil wir gerade erst auf dem Hyperraumschlaf erwachen und nach immer mehr Rekruten anheuern können, um mehr Leute zu haben. Ergo, wir können später mit mehr Leuten, können wir natürlich auch mehr Aktionen ausführen. Und das Ganze ist in zwei Stufen immer unterteilt. Und zwar gibt es einmal eine Planetenerkundungsphase, wo wir mit einem Außenteam, ganz wie bei Star Trek früher auch, auf einen Planeten runtergehen, dort verschiedenen Hinweisen nachgehen, Sachen auskundschaften, Materialien sammeln, Geheimnisse aufdecken, die gesamte Story vorantreiben und so weiter. Und dann gibt es eine zweite Phase, die dann startet, sobald wir mit unserem Außenteam, solange es denn überlebt hat, oder sobald es denn überlebt hat, auf das Schiff zurückkommen. Und das ist die sogenannte Schiffphase. Und da ist es wie in so einem, ja, ich würde schon sagen, fast wie in einem Computerspiel. Ich habe verschiedene Bereiche in meinem Schiff. Ich habe die Brücke. Ich muss mich um die Moral der Mannschaft kümmern. Ich habe Sachen, die ich ausbauen kann. Ich muss Produktionsstätten herstellen. Ich habe eine Krankenstation, wo Verletzte mit Crewmitglieder sind. Ich muss mich um verschiedenste Situationen an Bord kümmern, weiß ich nicht. Es gibt die Phase, dass auf einmal die Mannschaft Heimweh hat und eigentlich nach Hause möchte, also muss was dagegen tun, sonst sinkt die Moral. Ich kann neue Ausrüstungsgegenstände erforschen, also verschiedene Forschungsprojekte muss ich in Gang setzen, um neue Ausrüstungsgegenstände zu haben oder mein Schiff erweitern zu können oder ja, klassisch, wieso, ich muss entscheiden, na, mache ich jetzt erstmal das oder mache ich dies, dann habe ich wieder den Vorteil dadurch. Und es ist halt alles unbekannt. Ne? Da steht halt, du kannst halt irgendwas erforschen, das könnte dir da und da dann nützlich sein, du weißt aber nicht genau, was bekommst du, dann erforschst du es, dann bekommst du auf einmal das Ausrüstungsgegenstandsteil, dann wird dein Raumschiff geupgradet an der und der Position. Und so durchläufst du diese Schiffsphase und dann geht die nächste Planetenerkundungsphase wieder weiter. Und so, das sind die beiden Hauptabschnitte, in denen ich mich in dem Spiel bewege und muss dann halt versuchen herauszufinden, worum geht's. Ich fliege quasi von Planet zu Planet, habe aber tatsächlich eine freie Auswahl. Ich starte an einem Ausgangspunkt und von da an lässt mich das Spiel quasi frei entscheiden. Gehe ich zu diesem Planet, mache ich diesen Planet, erkundige ich dies, mache ich dieses, arbeite ich an Forschungsprojekt X oder an Forschungsprojekt Y. Also wie so ein riesiger Baukasten, wo ich mir dann aussuchen kann, was ich denn machen möchte. Auf den Planetenerkundungsmissionen ist es meistens so, dass ich meine Sektion rausgehe und die haben so verschiedene Spezialfähigkeiten. Das wird einmal über Würfel geregelt und einmal über Karten, die ich dann ausspielen kann, um zum Beispiel Würfe zu manipulieren. Und auf so Planetenerkundungsmissionen gibt es halt mehrere Felder, die ich nach und nach dann bereisen muss. Dort muss ich verschiedene Prüfungen ablegen, um in gewissen Zeit manchmal, oder ich habe so und so viele Versuche, oder es passiert irgendwas, wenn ich es nicht schaffe. Ich muss Missionen auf diesen einzelnen Planeten erlösen. Das können auch Nebenmissionen sein, die dann wieder Bonus bringen, wenn ich sie erfülle. Wenn ich sie nicht erfülle, ist aber nicht schlimm. Meine Crewmitglieder können dort Erfahrungen sammeln, steigen dann auf, haben dann Zugriff auf weitere Karten, die ich dann nutzen kann während des Spiels. Also es ist schon unheimlich viel, was ich da an der Stelle machen kann. Ja, und es drängt sich einem sofort auf, das spielt sich, ist eigentlich wie so ein Computerspiel. Ne, die haben tatsächlich versucht, so ein Computerspiel in ein Brettspiel reinzugießen mit all seinen Mechaniken und stellenweise das auch ganz cool umgesetzt. Denn zum Beispiel diese Planeten, diese Schiffsphase, wo ich auf meinem Schiff unterwegs bin und da verschiedene Sachen, das ist so durch so ein Ringbuch quasi gelöst. Ich habe da verschiedene Seiten drin. Auf den Seiten steht auch immer genau drum, jetzt kannst du das machen oder das machen. Dann gehst du zu Seite 1. Und dann, dazwischen sind immer Seiten mit so Kartenhaltern eingeschickt, wo ich sagen kann, okay, ich baue jetzt an diesem Projekt, dann muss ich das auf Slot 3 und jedes Mal, wenn ich in dieser Schiffsphase bin, geht das ein Slot weiter, bis es dann irgendwann fertig produziert ist. Das sind so wie diese Leisten in Computerspielen, sagen, okay, das dauert jetzt 2 Minuten, bis die Ork-Festung gebaut ist. Und wenn das dann abgelaufen ist, dann wird das Teil gebaut. Und genauso hier funktioniert das auch, halt nur mit einer Kartenmechanik, ohne dass ich jetzt irgendwie einen automatischen Time habe, sondern indem ich die Karte einfach verschiedene Plätze weiterschiebe. Funktioniert aber auch damit hervorragend. Ja, was kann ich noch dazu erzählen?
Für mich klingt das nach Stress.
Nein, überhaupt nicht Stress.
Ja, ist, du musst so viel Zeug tun. Ja.
Ja, du musst nicht viel mehr Zeug tun, als vielleicht jetzt hier bei deinem Affen. Bei deinem Affenspiel, ja. Ne? Weil die Züge an sich sind relativ simpel. Wenn du auf der Planetenmission bist, musst du meistens irgendwelche Würfelwürfe machen und musst schauen, dass du ein gewisses Ergebnis erzielst. Ne? Und das manipulierst du halt mit Karten. So. Die Grundmechaniken sind gar nicht so kompliziert. Das Ganze ist halt thematisch sehr stark eingebunden und eingebettet. Und dadurch wirkt das jetzt in der Erzählung vielleicht auch unheimlich viel. Aber die einzelnen Schritte sind relativ klar. Es hat auch einiges an Zeit gekostet, sich in die Darstellung, wie sieht jetzt, also ich muss würfeln, wie sieht ein Erfolgsergebnis aus, ne, also was passiert bei einem Erfolg, dann muss ich diese Zeile hier lesen, dann muss ich das hier lesen, wenn ich es nicht geschafft habe. Bis man in diese grafische Gestaltung, wie das Ganze formuliert ist, in Anführungszeichen, sich reingefummelt hat. Aber nachher die Mechanik, ich nehme Würfel und würfel die und muss dann genügend Erfolge erwürfeln, ist jetzt nicht so schwierig an der Stelle.
Sagst du.
Es ist eine Tutorial-Mission dabei, die du machen solltest, um das Spiel Schritt für Schritt kennenzulernen. Die dauert auch so gute 2-2,5 Stunden. Dann hast du alles zumindest einmal gemacht und mit der entsprechenden Erklärung. Das Ganze ist App gesteuert oder unterstützt. Du brauchst keine App, du kannst auch komplett ohne. Aber das Coole ist halt, da sind halt die ganzen Texte der Story aufgesprochen. Und das macht noch natürlich nicht viel für die Atmosphäre. Ja, ist zwar dann nur auf Englisch eingesprochen, aber du hast die Texte dann auf Deutsch. Wenn du ein Problem hast, das nachzuvollziehen, kann man es da nochmal nachlesen. Sonst die ganze App-Bedienung ist auch im Deutschen. Funktioniert bisher alles auch reibungslos, haben wir keine Probleme in irgendeiner Art und Weise festgestellt. Und gute 8, 9, 10 Stunden sind jetzt in das Spiel reingeflossen. Und es hat uns zumindest so weit gecatcht, dass wir sagen müssen, okay, wir wollen jetzt auch wissen, wie geht's jetzt weiter. Man versucht halt irgendein großes, klassisches Science-Fiction-Thema zu bearbeiten, irgendein Geheimnis, irgendein Mythos, tatsächlich nicht High Fantasy, sondern High Science Fiction. Und das funktioniert bei mir zumindest sehr gut. Und ich habe da auch richtig Bock, jetzt die Story weiter zu erleben und zu sehen, was passiert jetzt da noch alles. Es ist kein mechanisches Feuerwerk, auf gar keinen Fall. Es lebt zum Großteil von seinem Thema, von seiner Story, von der Einbindung der Mechaniken in die Story, in das Thema. Und das funktioniert bei mir hervorragend.
Ist schon, glaube ich, das war doch jetzt das Spiel, wie hieß jetzt nochmal der Verlag? Das war da auch Awaken Realms, oder?
Genau, Awaken Realms.
War das nicht das Spiel, was denn nach diesem, wie hieß dieses Fantasy-Ding, was davor war? Wie hieß das denn?
Tainted Grail.
Tainted Grail mit dem König Artus.
Nee, davor war noch Etherfields.
Ah, okay. Aber das ist jetzt so dein, so Space und jetzt irgendwie diese Mechaniken, sind die ähnlich oder? Weil ich kenne
Nein, komplett anders. Die sind bei allen Spielen von denen komplett anders. Die probieren da immer neue Sachen, wie man neue Herangehensweisen, die zünden auch nicht immer. Die sind dann auch nicht immer so, wo das so, die haben das Rad neu erfunden. Aber die machen zumindest Sachen, die andere noch nicht probiert haben. Mhm. Ne? Da sind auch Sachen, wo du denkst, naja, okay. Na, ist jetzt
aber du hast ja gemeint. Hast du alle drei von denen gespielt? Also Etherfields hast du, glaube ich, ja, da hatten wir, glaube ich, wahrscheinlich schon mal drüber geredet. Tainted Grail hast du bestimmt auch schon mal.
Habe ich auch, hier, ja.
Und welches ist jetzt für dich das Beste? Oder ist das auch immer storyabhängig? Also spielt die Story da auch irgendwie einen Punkt? Also, oder?
Ne, weil also ich würde bei den dreien jetzt keine Reihenfolge festlegen wollen. Die sind halt alle auf ihre eigene Art und Weise speziell. Mhm. Ne, sowohl was Regeln, was Mechaniken anbelangt, was Probleme auch anbelangt. Ich finde bei allen drei halt gibt es sehr coole Elemente und sehr coole, grundsätzlich die Story ist bei allen drei cool. Ne, bei Tainted Grail hast du halt, du bist halt auf so einer verfluchten, also einer verfluchten Avalon-Insel gelandet. Mhm. Und es geht ja eigentlich diese König Artus-Saga, aber irgendwie total verdreht irgendwie. Finde ich total cool gemacht. Bei Etherfield ist es eher so eine Traumwelt, in der du dich eigentlich befindest. Und dadurch hast du natürlich sehr viele Freiheitsgrade, was die, ich sag mal, Brechung der Realität anbelangt. In so einer Traumwelt ist halt mehr möglich, geschichtlich, als in der realen Welt. Und dieses Science-Fiction-Thema jetzt bei Isis Vanguard finde ich halt auch super. Na, also dieses Into Space und was für mysteriöse Ereignisse einen da erwarten, finde ich halt total spannend und möchte ich halt auch gerne weiterleben. Also dafür ist einfach die Story. Ja, aber alle drei sind total unterschiedlich, deswegen würde ich da gar keine Reihenfolge okay, festlegen.
Ich dachte, man könnte die irgendwie vergleichen oder so. Also das ist mein Unwissen darüber.
Ja. Ja, natürlich kannst du die vergleichen. Du kannst auch sagen, vielleicht, das ist besser als das, weil das hat die und diese Schwächen nicht. Aber ich weiß nicht, dafür sind sie eigenständige Spiele, die alle wie gesagt Plus und Minus haben. Mhm. Ja, und storymäßig punkten sie halt alle immer sehr gut. Ja, mechanisch haben sie halt alle hier und da ihre Stärken und Schwächen. Das sind halt keine bis ins Ende ausgereizten Mechaniken. Also es wird kein Stefan Feld-Freund in irgendeiner Art und Weise ein müdes Lächeln abgewinnen.
Frag doch mal, ob Sonja das gerne spielen möchte.
Nee, ehrlich gesagt nicht. Das einfach nichts von Renés Erzählung hat mich jetzt irgendwie überzeugt, dass ich mir das anschauen müsste.
Nein, du bist ja auch gar nicht der Sinn, dass ich Sonja überzeuge dazu.
Mich?
Na, dich noch viel weniger.
Wieso?
Ich möchte gar keinen davon überzeugen, irgendein Spiel zu spielen, weil ihr habt ja alle eure eigenen Spiele, die ihr noch so auf dem Schirm habt.
Naja, aber ich hätte ja, also der Chris hier, mit dem ich das Stalingrad versucht habe, decken wir den Mantel des Schweigens darüber, der ist ja auch immer sehr Science-Fiction-affin. Aber das ist wahrscheinlich zu komplex, oder? Also du spielst das auch zu zweit, ne?
Genau, wir spielen auch zu zweit.
Ah, da muss man wieder zwei Charaktere für eine Person spielen. Nee, das scheidet sowieso aus. Hast du gesagt, dass hier zwei irgendwie?
Ja, du hast zwei Figuren, die du übers Feld bewegen musst.
Ja, furchtbar. Das ist schon für mich ein Ausschlusskriterium.
Okay, wie machst du das bei Worker Placement? Da setzt du doch auch mehr als einen Arbeiter ein, oder?
Boah, komm. Das ist ja was anderes.
Warum?
Ja, nein, ich meine halt so dieses Zombicide-Problem, was ja dieses, für mich die Zombicide hatte. Dass ich einen Charakter haben will. Bei Worker Placement, wenn ich da so einen Miepel hinsetze, hat der doch keine, der hat ja denn keine Waffenausrüstung und Würfel und was weiß ich, sondern es ist halt eine Holzfigur. Das könnte von mir auch so ein Klötzchen sein.
Ich glaube also grundsätzlich nicht, dass es was für dich ist, weil es ist kooperativ.
Oh, ja.
Scheidet schon mal für dich
Kampagne.
Aus.
Oh, Kampagne.
Es hat eine Kampagne. Es hat keine Module.
Was?
Aber es hat halt mehr als 30 Minuten dauert halt eine Partie. Die dauert halt 2-3 Stunden. Und ist halt storygetrieben.
Ja, nee, alles gut. Vielleicht soll ich doch noch mal über Undaunted gleich reden.
Besser nicht. Nein, also von daher, ja, mich spricht das total an. Ich kann aber auch alle verstehen, die sagen,
du hast Komplexität von 3,6 vergessen. Das wäre auch noch ein Gegenpunkt.
Ja, wobei ich die gar nicht so komplex finde. Also es gibt da
Komplexeres, ja, da ist wahrscheinlich auch nicht falsch.
Ja. Ich finde es jetzt nicht so dramatisch schwierig, weil ach, du hast halt Würfel, die musst du Symbole erwürfeln und das war's. Du musst jetzt keine 20 Spielzüge im Voraus denken, wo du denkst, verdammt, vor 3 Stunden hätte ich links den Würfel drehen sollen, anstatt rechts rum. Nee.
Ja, ja.
Das hast du nicht. Es sind öfters Bauchentscheidungen, es ist viel Glück dabei, dass du den richtigen Würfelwurf hast. Es sind halt, es ist halt, ich würde eher sagen, es ist stellenweise fummelig. Ich glaube, das trifft es immer, wenn du halt viel machen musst, wenn du hier einen Marker hast und da was und das trifft es halt dann eher als komplex.
Okay.
Ja.
Aber
also die so Stefan Feldspiele finde ich halt komplex. Die sind aber aufgrund ihrer Mechanik komplex und nicht, weil sie fummelig sind, weil du an 20 Stellen irgendeinen Marker hin und her schieben musst. Mhm. Na, sondern die sind, weil sie so ineinander verzahnt sind, die einzelnen Mechanismen, und du genau aufpasst. Und wenn ich an der Schraube A drehe, dreht sich hinten Schraube Z auch mit.
Ja.
Mhm. Na, und das hast du hier nicht in dem Sinne.
Ich glaube, das ist das, was Sonja mag.
Ja.
Genau. Was ich wiederum nicht so gerne mag. Weil mich das dann überfordert, zum Beispiel.
Mich auch.
Und aber ich mag es, mich da so reinzuknien.
Ja.
Hast du denn ein Spiel mitgebracht, über das, wo du dich reinknien kannst? Oder?
Nee, weil ich irgendwie eine ganz stressige Woche habe und manchmal braucht man auch einfach Spiele, die sich locker flockig spielen. Und ein solches möchte ich heute vorstellen. Und es heißt Happy City und hat in der deutschen Ausgabe noch so einen irgendwie Untertitel oder Zusatz. Also auf dem Cover steht eigentlich Welcome to Happy City, hier entsteht Glück. Und was man macht, man spielt einfach Karten aus und baut sich seine Stadt zusammen. Und zwar besteht eine Stadt am Ende des Spiels aus maximal 10 Karten. Und zwar fängt man mit einer Karte an und baut dann eine Fünferreihe und darunter eine zweite Fünferreihe. Das kann entscheidend sein für irgendwelche Funktionen später. Und die Auslage, aus der man sich neue Karten holen kann, ist auch dreigeteilt. Das sind 3 verschiedene Stapel. Der eine Stapel hat halt so die niedrigen Kostenwerte, dann etwas höhere und die teuersten Karten sind nochmal im Extra-Stapel. Und die Stapel geben auch immer so eine Einschätzung, welche Farben, weil es gibt auch verschiedenfarbige Karten. Also es gibt grüne, das sind vor allem Wohngebäude, dann gibt es Einkaufsläden, es gibt Industriegebäude und es gibt so Freizeitgebäude. Und ja, wenn ich dran bin, darf ich erstmal Karten aufdecken. Und zwar, dass am Ende, bevor ich dann eine Karte auswähle, dass insgesamt 3 Karten ausliegen. Und ich habe selber die Möglichkeit zu entscheiden, von welchen Stapeln ich aufdecke. Wie gesagt, geht in erster Linie danach, welche Kosten mich da erwarten. Aber natürlich sind die teuren Gebäude, haben auch bessere Fähigkeiten. Weil am Ende des Spiels geht es einfach nur darum, die meisten Bürger zu haben und die meiste Zufriedenheit, weil einfach Bürger und Zufriedenheit multipliziert werden.
Bürger oder Bürger?
Anwohner, also Bürger.
Okay. Oh, schade, ich dachte, die
Bürger. Es gibt auch einen Burgerladen.
Oh, das ist gut. Ist immer gut. Entschuldigung.
Genau, also wenn ich dran bin, erstmal gucke ich mir die Auslage an, gucke, wo ich Karten aufdecke. Ich habe auch immer die Möglichkeit, eine Karte abzuwerfen. Da kann ich zum Beispiel gucken, okay, eine Karte kann ich vielleicht gar nicht gebrauchen, aber der nachfolgende Spieler könnte sie gebrauchen, die nehmen wir mal lieber raus und ich decke was Neues auf oder ich decke von Stapeln auf, die ich mir vielleicht leisten kann, aber die anderen Spieler nicht. Denn zu Beginn jeder Runde bekommt man Einkommen und das Einkommen hängt davon ab, welche Karten man in der Auslage hat. Manche bringen ein Einkommen, manche 2, manche gar keins. Da muss man halt auch so ein bisschen schauen, dass er vielleicht zu Beginn erstmal Gebäude nimmt, die einem Einkommen einbringen und sich später dann erst auf die Anwohner und die Zufriedenheit konzentriert. Aber wie gesagt, insgesamt maximal 10 Karten, dann ist das Spiel auf jeden Fall schon vorbei und es wird gewertet. Und dann gibt es noch Spezialgebäude. Da gibt es einmal so eine Familienvariante mit einfachen Gebäuden, die nur irgendwie weitere Bewohner, Zufriedenheit oder Geld einbringen. Und es gibt später für die Expertenvariante oder für das anspruchsvollere Spiel, das ist eigentlich das, was ich nur noch spielen möchte, gibt es so Spezialgebäude, die haben noch besondere Fähigkeiten. Und um so ein Spezialgebäude, das darf man zusätzlich im Zug ausspielen, das ausspielen zu können, brauche ich bestimmte farbige Gebäude. Also zum Beispiel sagt eine Karte, ich brauche jetzt irgendwie zwei blaue, ein orangenes, ein lilanes. Und sobald ich das in meiner Auslage habe, darf ich am Ende meines Zuges mir das Spezialgebäude nehmen. Und dann ist das natürlich für alle anderen weg. Und dann habe ich einen Spezialeffekt für den Rest des Spiels. Das kann zum Beispiel sein, dass ich günstiger einkaufen darf. Oder es kann sich auch auf meine Auslage beziehen, dass die folgenden Karten irgendwie bestimmt bewertet werden. Oder ich bekomme am Spielende für Karten von einer Farbe besonders viele Punkte. Ja, und so spielt man einfach mehrere Runden, bis mindestens eine Person 10 Karten in der Auslage hat. Man hat auch die Möglichkeit, wenn das Geld gerade nicht ausreicht oder man die Karten nicht kaufen möchte, dass man keine Karte nimmt, man nimmt einfach ein Geld. Aber dann ist man vielleicht im Hintertreffen, weil man dann vielleicht nicht 10 Karten voll bekommt, vielleicht nicht mal 9. Da muss man halt schon schauen, dass man da auch irgendwie dranbleibt und nicht gleichförmig voranschreitet wie die anderen Spieler. Ja, und das ist so ein Wohlfühlspiel, das mir echt Spaß macht. Es ist natürlich sehr, sehr glückslastig. Zum Beispiel in einem Stapel mit den günstigen Karten, da sollen vor allem gelbe drin sein. Es kann sein, wenn du unbedingt ein gelbes Gebäude brauchst, dass die dann gerade nicht kommen. Das ist natürlich mal ärgerlich. Oder dass halt du auf eine bestimmte Farbe gegangen bist und dann kommt gerade diese nicht. Aber trotzdem habe ich irgendwie nach jeder Partie das Gefühl, ich habe einfach was Schönes gebaut. Also ich hatte eine Partie, da habe ich zum Beispiel ein Hotel gebaut, da ist so ein thronendes Schaf über dem Eingang. Dann habe ich eben noch besagtes Stadion, was ich vorhin schon erwähnt habe, gebaut. Und das war, also ich habe, glaube ich, mit der Partie nicht gewonnen, aber es war einfach cool, weil meine Auslage so schön war. Ich mag auch die Illustrationen sehr. Und ja, einmal hatte ich, glaube ich, eine blau-gelbe Stadt. Da war irgendwie jedes Gebäude entweder blau oder gelb. Hat mir am Ende nichts gebracht, hat mir nicht mehr so ein Spezialgebäude eingebracht, aber ja, ist schnell gespielt, trotzdem irgendwie ganz cool, sich zu überlegen, wie haushalte ich mit meinem Geld, wie versuche ich das Geld irgendwie zu maximieren, damit ich mir vielleicht bessere, wertvollere Karten kaufen kann. Und ja, am Ende des Tages zählen eben nur die Bürgersymbole und die Zufriedenheit.
Ist so eins dieser Spiele anscheinend so dieses... Ich baue mir so eine Auslage, ne? Da gibt es jetzt ja eine Kasse, Combo, würde ich jetzt so. Geht das so in die Richtung oder?
Ich habe Kasse Combo noch nicht gespielt.
Ich
aber
auch nicht, aber so, dass man irgendwie so eine Auslage möglichst effektiv baut, da gab es ja. Gibt es da mehr? Was gab es denn noch hier?
Genau, also man hat vielleicht weniger Querverbindungen als bei anderen Spielen. Also bei Casocom kommt es, glaube ich, schon eher darauf an, dass du auch schaust, wo ist was und in dieser Reihe Spalte. Das hast du ja eigentlich nur in ganz, ganz kleinem Rahmen. Wie gesagt, es gibt einige Spezialgebäude, die sich wirklich auf die Auslage beziehen. Bei den meisten geht es ja einfach nur darum, dass du eben, wie gesagt, dein Einkommen irgendwie generierst und am Ende zählen halt einfach diese zwei Symbolarten. Also so im ganz kleinen Rahmen vielleicht.
Iro war noch so ein Auslagespiel jetzt hier von Heidelberg. War das,
ne? Genau, aber das sind alle Spiele wirklich, glaube ich, mit viel mehr Effekten auf Spalten und Reihen bezogen.
Und warum ich Machikoro im Kopf habe, ist dir jetzt wahrscheinlich auch nicht so, wahrscheinlich durch die Illustration, oder weil es so ein bisschen bunt, sehr bunt ist.
Also ja, jetzt wo du es sagst, illustrativ kann es einen schon daran erinnern, es spielt sich halt völlig anders. Ich habe auch keine Würfel und also von der Interaktion her ist es halt wirklich nur, dass man auf eine gemeinsame Kartenauslage zugreift und da eben, wie gesagt, jede Runde auch eine Karte wegnehmen kann, die vielleicht für andere interessant ist. Und man halt auch vielleicht schaut, wenn ich die Wahl habe, dass ich von einem der drei Stapel was aufdecke, gucke ich nur auf meine Auslage, dass ich nur für mich irgendwas Gutes ziehe, oder versuche ich auch ein bisschen mit einzubeziehen, welche Karten ich euch vielleicht nicht ermöglichen möchte. Ansonsten ist es dann vielleicht doch recht solitär, was ich in meiner eigenen Auslage mache. Und natürlich diese Spezialgebäude, weil da gibt es eben, ich glaube, nur so viele wie Spieler mitspielen oder vielleicht eins mehr, das weiß ich gerade nicht genau. Und wenn die weg sind, sind die weg. Und da muss man eben auch schauen, wenn jetzt unterschiedliche Farben, also das eine will zwei blaue, eine gelbe, eine lila, ein anderes will zwei orangene Gebäude, da sollte ich halt schon drauf achten, wenn der Spieler vor mir jetzt irgendwie auch auf blau geht, sollte ich mir vielleicht ein anderes Gebäude suchen oder ich muss halt zusehen, dass ich schneller bin als er. Dabei spielt dann eben wieder rein, dass ja die Kartenstapel, ich habe zwar eine Angabe, welche Kartenfarben hier mehr drin sein sollten und welche seltener, aber welche Karten am Ende aufgedeckt werden und welche mir dann zur Verfügung stehen, weiß ich nicht genau. Mhm. Aber da finde ich es dann halt angenehm, dass man halt nur diese maximal 9 Karten spielt. Man hat ja eine Startkarte und dann maximal 9 Karten dazu und es halt wirklich flott gespielt ist. Und wenn es nicht funktioniert, dann habe ich trotzdem eine schöne Auslage und dann versucht man einfach mit einer Revanche es nochmal anders anzugehen. Und von diesen Spezialgebäuden, da gibt es auch 38 unterschiedliche, die sich dann schon auch ein bisschen anders anfühlen. Weil, wie gesagt, der eine geht dann vielleicht auf orangene Karten, dass man davon möglichst viele spielen möchte. Oder also diese Effekte spielen sich dann doch auch ein bisschen anders. Machen jetzt das Spielgefühl nicht komplett anders. Ja, aber es sind immer so kleine Akzente, die diese Spezialkarten setzen.
Naja, manchmal braucht man ja, weil du gesagt hast, du hast eine stressige Woche gehabt, denn manchmal braucht man ja noch irgendwie was, wo man sich jetzt nicht so rein vergraben kann.
Genau. Und da finde ich das ein sehr passendes Spiel. Von den Autoren Toshiko Sato und Airu Sato mit Illustrationen von Makoto Takami. Und die finde ich auch sehr gelungen. Wir machen das so zu einem rundum schönen und angenehmen Spiel.
Ich gucke gerade bei dem Illustrator Little Town hat der zum Beispiel auch gemacht oder Tangram City. Sehr farbenfroh anscheinend immer.
Ja.
Happy City Godzilla. Ist das eine Promo oder was?
Das ist, glaube ich, die Erweiterung sogar. Die gibt es aber noch nicht auf Deutsch. Ist auch noch nicht angekündigt auf Deutsch.
Bei wem
da finde ich übrigens auch ganz spannend, dass das deutsche Cover, also von Game Factory, wurde nochmal umgestaltet gegenüber den anderen Covern, die zuvor erschienen sind. Beide Cover verwenden Illustrationen von den Karten. Aber aus irgendeinem Grund hat sich Game Factory dazu entschieden, andere auszuwählen. Warum, konnte ich nicht herausfinden.
Gut. Du warst gerade in der Stadt, ne? Wollen wir? Ich würde auch noch mal in der Stadt bleiben. Eigentlich wollten wir ein Städtethema Schwerpunkt machen, aber René hat keine Stadt gefunden, weil sich im Spieleschrank.
Noch nicht, vielleicht finde ich auch irgendeine versunkene Stadt auf irgendeinem entfernten Planeten.
Ja, siehst du, so hätten wir es aufbauen müssen. Verdammt. Sonja Phil Walker Harding, ne? Der ist ja so ein wiederkehrender Gast hier bei uns.
So ein Auf und Ab.
So ein Auf und Ab, Zeit. Genau. Ich hab vor ein paar Tagen nochmal drüber nachgedacht, wo das bei mir eigentlich begonnen hat. Und für mich ist Imhotep immer noch ein grandioses Spiel. Also wirklich, das müsste ich jetzt so mit meiner Gruppe, die jetzt hier fies spielt, mal nochmal auf den Tisch bringen und gucken, wie das denen gefällt. Vielleicht mache ich das Samstag mal. Mal gucken. Und es gab ja dann auch eher Ups. Also es gab ja dann noch Bärenpack, was ja, glaube ich, noch ganz gut war. Dann gab es diese ganzen, er hat sich jetzt ja auch zuletzt in vielen Stadtspielen ja versucht, ne, der gute Herr Harding. Neoville und was gab es da noch? Da gab es so, wie hieß denn das andere? Da gab es noch irgendwas.
Cloud City,
genau. Da gab es irgendwie was mit Städten und jetzt gibt es wieder ein Spiel, das heißt einfach nur noch Cities. und das kam an einem Sonntagnachmittag auf den Tisch. Keine Ahnung, wir hatten irgendwie Kaffee getrunken und einen Kuchen gegessen und dann wurde gefragt, ach, wollen wir noch was spielen? Und ich so, weiß nicht. Cities, habe ich gesagt, oder ich habe denen das halt mitgebracht. Ich sage, ich kenne aber die Regeln nicht. Und ich sage, okay, wir haben jetzt hier irgendwie eine Stunde oder anderthalb Zeit. Dann lernen wir doch die Regeln. Das Gute an dem Spiel ist, die Regeln ist eine Doppelseite.
Ja.
Eine kleine, also so ein quadratisches Heftchen mit einer Doppelseite an Regeln und das ist vom Regelumfang richtig geil, richtig nett. Also, ne, so ein Sonntagnachmittagsspiel halt oder stressige Wochespiel, da würde ich das jetzt auch rein einordnen. So, worum geht's in Cities? Cities ist natürlich ein Städtebauspiel, bei dem man sich sein eigenes kleines Städtchen vor sich selber in seine Auslage puzzelt aus 3x3 Bauteilen, also so Plättchen. Und diese Plättchen bestehen aus, zu viel Zahlen, aus 2x2 Feldern. Ne? Also, auf diesen Plättchen sind halt Parkanlagen, Seeflächen und halt Flächen, wo man Gebäude draufbauen kann, in verschiedenen Farben. Wie funktioniert jetzt dieses Spiel? Dieses Spiel ist, nicht wie es ein Konkurrenz-Podcast behauptet hat, meiner Meinung nach ist es kein Worker-Placement-Spiel, sondern ich glaube eher, das ist ein Drafting-Spiel. Schöne Grüße. Denn du hast einen Spielplan in der Mitte Und wenn du zu viert spielst, was wir halt getan haben, hast du vier Reihen mit verschiedenen Dingen, die man sich erdraften kann. Sonja, hast du es auch gespielt? Muss ich noch kurz fragen.
Ja.
Wahrscheinlich zu zweit, ne?
Zu zweit und zu dritt.
Okay, bisher. Da können wir gleich nochmal reden. Aber wir haben zu viert gespielt. Wenn du dran bist, darfst du dir aus einer dieser Reihen ein Ding aussuchen, was du denn zu dir nimmst. Das macht man zwar mit einem kleinen Miepel, aber ich meine, Worker Placement ist halt, dass man da dort eine Aktion macht, aber hier ist es einfach so Drafting-mäßig, ich suche mir halt was aus. Aber was für Dinger kann man sich da aussuchen? Du kannst dir einfach persönliche Aufträge aussuchen. Da liegen drei offen aus und einer verdeckt. Okay. Das funktioniert einfach so, nimmst dann ein Ding und hast dann so einen persönlichen Auftrag. Die nächste Reihe, die du hast, ist halt einfach weitere Bauflächen. Also neues Plättchen für deine Auslage. Da sind, ne, so wie es da drauf ist, verschiedene Dinge drauf. Dann gibt es eine Reihe mit so Verschönerungen oder Verzierungen. Wie heißen die? Die haben bestimmt auch haben den Namen? Nö. Verzierungen, die man halt auf seinen Plan legen kann. Da willst du denn irgendwie möglichst unterschiedliche in Gebieten haben. Und das Letzte sind halt einfach Häuser. Häuser, da gibt es halt eine Auslage von verschiedenen Häuserblöcken, die man so übereinander stapeln kann, in verschiedenen Farben. Die werden halt aus dem Sack gezogen, die werden dann da hingelegt. Dann siehst du, okay, auf dem ersten Feld kriegst du vier, dann noch drei, dann nochmal drei oder halt irgendwie verdeckt welche. Und den Startspielermarker. Das ist halt einfach das ganze Spiel. Das heißt, du darfst aber aus jeder Reihe nur einen rausnehmen. Ne, du darfst jetzt nicht sagen, ich möchte jetzt zwei Aufträge haben, das geht nicht. Sondern du nimmst halt einen und setzt halt deinen Marker und nimmst halt das, was du gerade haben möchtest. Du musst auch nicht erst die Aufträge und dann das nächste, sondern du darfst das frei entscheiden. Und das finde ich halt einen ganz cleveren Mechanismus. Denn die Entscheidung ist, was nehme ich jetzt als erstes, wenn ich dran bin? Okay, ich möchte eigentlich den Auftrag haben, aber wenn ich den Auftrag nehme, bräuchte ich eigentlich noch diese Häuser da unten. Scheiße, zocke ich jetzt, dass ich das so mache? Und so, das sind so diese Überlegungen, die wir hatten. Ich weiß nicht, Sonja, war das bei euch auch so? So dieses, wann nehme ich was?
Ja, absolut. Also darauf kommt es ja total an. Und manchmal hat man natürlich auch, dass die Auslage so mäh ist, dass man eigentlich gar nichts haben möchte. Dann hat man ja immer noch die Option, ihr könnt was? Hier was Verdecktes nehmen, weil vielleicht ist da was total Tolles drunter. Meistens eher nicht. Aber es ist halt auch so ein bisschen das Risiko, okay, gehe ich da drauf, weil ich jetzt zum Beispiel die drei Wertungskarten gar nicht gebrauchen kann, dann versuche ich es mit der vierten.
Genau, das ist halt so dieses Abschätzen, wann nehme ich was? Nehme ich das als erstes, damit der das nicht kriegt? Oder nehme ich vielleicht doch das Gebäude, wo ich vier Häuser kriege? Da brauche ich eigentlich nur zwei von, aber dann habe ich halt vier, dann vielleicht noch was anderes. Und wie funktioniert jetzt dieses Spiel? Also du puzzelst halt diese Plättchen, diese Baufelder oder diese großen quadratischen Plättchen legst du dir vor dich hin. Wie gesagt, am Ende gibt es halt eine 3x3-Auslage, die muss auch 3x3 sein. Das heißt, am Ende wirst du schon ein bisschen eingeschränkt, was man da... Und da willst du halt dir deine kleine Stadt bauen nach den Aufträgen, die es halt gibt. Erstmal gibt es zwei verschiedene Arten. Es gibt halt so globale Aufträge. Das ist von der Stadt abhängig. Wir haben jetzt New York gespielt. In New York willst du irgendwie eine Straße irgendwie bauen oder so ein Straßenkonstrukt dir irgendwie da zusammenbauen oder einen großen Park. Wer das als erstes schafft, darf halt so einen Marker hinlegen. Der erste kriegt halt mehr Punkte wie der zweite und so weiter. Du kannst aber auch in der nächsten Partie kannst du einfach Barcelona hinlegen. Dann gibt es andere globale Aufträge. Ne? Also die sind auch immer so ein bisschen, René, hör mal kurz weg, thematisch. Es gibt, ich glaube, Rio gibt es auch noch, da willst du dann irgendwie einen Strand quasi bauen, also irgendwelche Wohngebäude an Wasserflächen. Aber das gibt halt immer so ein Ziel vor. Und dann gibt es halt diese persönlichen Aufträge, die man sich halt nimmt und die geben dir halt vor, auf was du jetzt spielen kannst. Da passen auch nicht, ne, wie Sonja sagte, manchmal passen die auch gar nicht mehr in dein Konzept rein, gerade so in der letzten oder vorletzten Runde. Wie viele Runden spielt man? 8 Runden spielt man ja. Dann kriegst du halt manchmal noch Karten, die du halt nicht so unbedingt brauchen kannst. Das ist ja nicht, aber dann liegt dann vielleicht doch noch mal eine am Ende, die du unbedingt brauchst und denkst dir so, ach, fuck, den müsste ich eigentlich als erstes nehmen, aber dann hat die, also ihr merkt schon.
Ja, um die dann nochmal zu erfüllen, bräuchte ich eigentlich auch noch das.
Ja, genau, aber den, ja, das, genau, das ist, aber das ist Spielablauf auf einer Doppelseite, ne? So, das ist halt super klar, super simpel oder, naja, simpel nicht, nicht fummelig, finde ich, sondern, ja.
Na, ich finde es tatsächlich ein bisschen fummelig, wenn es darum geht, also da liegt zum Beispiel eine Auftragskarte, wenn ich jetzt nehme, setze ich meine Figur dahin und nehme die Karte. Naja, sinnvoll ist es, wenn ich erst die Karte nehme und dann meine Figur hinstelle, weil erst dann ist das Feld frei. Genauso bei den Plättchen. Also das finde ich tatsächlich
so,
irgendwie
ja.
Ein bisschen hakelig vielleicht.
Doch fummelig. Nein, aber es ist, und am Ende hast du denn halt da irgendwie so ein 3x3-Feld mit Gebäuden und die sehen halt auch unterschiedlich aus. Ich hatte zum Beispiel relativ am Anfang hatte ich dann halt so einen Auftrag genommen, baue irgendwie vier von den gelben Gebäuden, ich weiß nicht, Büros oder was weiß ich, ist ja auch egal, vier von den gelben Gebäuden, vier Klötze nach oben. Du kannst halt diese Gebäude vier Felder nach oben, dreimal aufeinander stapeln, damit es dann vier Dinger sind. So, und Kerstin zum Beispiel, die hatte irgendwie zwei Aufträge, wo sie nur Zweiergebäude haben sollte. Das heißt, diese Städte, die sich da entwickeln, also ich mache mal Anführungszeichen Städte, ne? Diese Auslagen, die sich da entwickeln, sehen halt denn auch bei jedem so ein bisschen unterschiedlich aus. Und das, ne, dann hast du halt am Ende wieder irgendwas, da kannst du ein kleines Foto von machen und das sieht dann immer ganz nett aus. Ich fand das richtig so ein Sonntagnachmittagsspiel halt, ne? Klar, du ärgerst dich manchmal, wenn jemand dir was wegnimmt, aber das ist halt nur wegnehmen. Hier hast du jetzt gar keine Aggressivität mehr, sondern klar, du kannst natürlich vielleicht schon mal, wenn du so noch mehr Partien gespielt hast, guckst du vielleicht schon mal so, okay, der möchte jetzt sowas bauen, dann nehme ich ihm vielleicht doch die grünen Gebäude weg. Dann, ja, also, aber ich glaube, das ist dann wieder so, nehme ich demjenigen was weg oder mache ich lieber den Zug, der für mich sinnvoller ist? Das ist wieder dann diese Frage, wo ist der größere Benefit dann, ne? Ich fand das richtig gut. Also das ist auch so eine kleine, so eine mittelgroße Schachtel. Schönes Spiel. Jetzt aber auch nichts, wo man sagt, so ey, dafür treffen wir uns jetzt den ganzen Abend und spielen das dreimal. Sondern Absacker will ich jetzt auch nicht sagen. So halt, so ein Ahne-Spiel halt, ne? Da muss man sehen.
Ja, also ich mag diesen Auswahlmechanismus, den hatten wir ja schon mal in etwas komplexer in Gutenberg, was bei Grana bzw. Hoch erschienen ist.
Das habe ich ja nicht gespielt, deswegen. Also.
Das hat mir da schon gut gefallen, wo es halt wirklich so ist, du weißt, du kriegst von jeder Option eins. Mhm. Du musst halt nur schauen, welches ist dir besonders wichtig, was schnappt man sich als erstes und wie gut kann man dann den Rest noch verwenden. Und das ist ja wirklich, wie du sagst, in einem zugänglichen Spiel, was schnell gespielt ist, aber trotzdem interessante Entscheidungen.
Was ich noch fragen wollte, du hast ja gesagt, du hast es zu zweit und zu dritt gespielt. Zu zweit ist es ja, glaube ich, so angepasst, dass du zwei Arbeiter pro Reihe setzt, oder?
Genau.
Weil wir hatten uns erst gewundert, warum sind denn hier so viele drin? Ach so, das ist für die Zweier-Variante. Also es kriegst du aus jeder, das heißt, das Spiel.
Ja, aber das finde ich zum Beispiel gut. Also es gibt ja auch Spiele, die sagen, zu zweit braucht ihr mehr Arbeiter. Ihr habt jetzt diese zwei Farben, wenn ihr zu zweit spielt.
Ach so.
Dass man hier einfach gesagt hat, wir packen einfach in allen Farben ausreichend Figuren rein, sodass man sich auch zu zweit entscheiden kann, mit welchen Farben man spielen möchte. Ja, es wird dann ein bisschen taktischer, weil du halt, du weißt, dass du zwei Sachen aus jeder Reihe bekommst und da war es dann halt so, jetzt gerade verglichen mit dem Dreierspiel, weil du hast ja für jede Option immer vier, also du hast vier Wertungskarten, du hast vier Gebäudeteile oder vier Landschaftsteile. Und zu dritt ist es ja so, dass das übrig gebliebene einfach wegkommt.
Ja.
Und zu zweit, wir haben erst zu zweit gespielt, ist ja so, dass das verdeckt liegende bekommt ja immer irgendwer.
Ja, das, ja.
Während genau. Im Dreier ist es halt wirklich dann, da war es mal interessant zu sehen, dass es gar nicht so, ne, weil wenn die offene Auslage einfach uninteressant ist, dann spekuliert man eben mal auf die verdeckte Auslage.
Ja. Deswegen, also das ist schon so ein bisschen unterschiedlich dann wahrscheinlich, ne? Also das, was jetzt die Spieleranzahlen angeht. Aber wahrscheinlich ist da auch eher so, ja klar, zu zweit ist wahrscheinlich taktischer, aber ich glaube, zu viert ist es halt auch so, ah, jetzt will ich da, ich will aber nicht das Verdeckte haben, denn ach scheiße, dann muss ich ja vielleicht doch. Ja.
Auf der anderen Seite zu zweit, du hast ja noch diese Verzierung, hast du glaube ich vorhin genannt, die kommen dann zu zweit nicht alle ins Spiel, weil du ja weniger Runden generell damit weniger Material verbrauchst. Und auch von den farbigen Gebäudeteilen weißt du dann ja auch nicht, welche in welcher Also da gibt es ja keine Anpassung an der Spielerzahl mit, du nimmst jetzt irgendwie die Hälfte davon raus, sondern das ist dann insofern auf der anderen Seite wieder noch ein bisschen zufälliger, weil du gar nicht weißt, auf was lohnt es sich jetzt so richtig, weil vielleicht bekomme ich genau diese Teile gar nicht so häufig, wie ich sie brauche.
Aber
also ich könnte jetzt nach den ersten Partien nicht sagen, was ich besser finde zu zweit oder zu dritt.
Okay.
Das hat mir beides gefallen.
Ich fand es zu viert auch sehr gut. Also, wie gesagt, schönes, ich habe gerade nochmal geguckt bei Herrn Harding, was alles so.
Aber du hast den zweiten Autor noch unterschlagen.
Stimmt, ja, wahrscheinlich hat der auch einen großen, Steve Finn, wir wollen den nicht unter den Tisch fallen lassen. Weißt du irgendwas von dem, Nene?
Der hat, glaube ich, das Biblios gemacht. Das habe ich aber leider auch noch ungespielt im Schrank. Das war mal so ein Yellow-Titel.
Herbaceous? Doch, wie hieß denn das? Das hieß doch
Kräutergarten?
Kräutergarten,
oder ist
genau.
Oder was anderes?
Da taucht er auch als Designer mit auf. Das steht auch noch hier im Schrank. Oder hat auch eine Menge gemacht. Ja, also Steve Finn und Phil Walker Harding. Aber René, so ein Das könntest du mit der Familie wahrscheinlich gut spielen.
Wahrscheinlich, ja.
Möchtest du aber nicht.
Klingt jetzt nicht so, nee.
Klingt jetzt nicht so, nee?
Reizt mich jetzt gerade nicht, das zu testen.
Warum nicht?
Ich weiß nicht, es ist...
Wenn wir in Dortmund sind, spielen wir das mal.
Wenn ihr denn kommt.
Ja, es ist... Wird wahrscheinlich passieren.
Gut. Wobei ich sagen muss, von allen Städtebauspielen von Phil Walker Harding, also die ich gespielt habe, also im Vergleich mit Neoville oder Cloud City, finde ich Cities durchaus mit Abstand das Beste.
Ich habe die anderen nicht gespielt. Sind die nicht noch ein bisschen komplexer oder halte ich das jetzt irgendwie? Die haben mich halt überhaupt nicht angemacht irgendwie. Das war so dieses Phil Walker Harding, ich bin mal ein bisschen vorsichtiger Phase.
Wirklich komplexer, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, ich würde es wahrscheinlich unspannender und also da finde ich, hat City schon die interessanteren Entscheidungen.
Ich gucke gerade hier nochmal so, My Shafi, dann Super Mega Lucky Box, die steht ja auch noch hier bei mir rum. Das war, fand ich ja auch gut. Summer Camp war ja auch, Alter. Ja.
Und von Boardgame Geek her ist das City sogar das komplexeste von den dreien.
Oh, okay.
Also verglichen mit Cloud City und Neoville.
Dann habe ich Mist erzählt und behaupte das Gegenteil. Guti. Das war Wer meins, ich glaube. Anderthalb Stunden peilen wir schon wieder an. Das heißt, es sei denn, jemand packt noch ein Spiel aus. Doch, ich kann das ja nochmal. Ich kann das ja nochmal kurz erzählen mit dieser Undaunted-Geschichte, weil ich das jetzt irgendwie zweimal.
Damit ich musste.
Bitte, was?
Jetzt muss er.
Ja, das muss jetzt einmal raus. Ich hatte ja irgendwann mal, hatte ja die Spiele-Offensive dieses Undaunted Stalingrad im Angebot. Das habe ich dann das zweite Mal gekauft, nachdem ich es ja im Crowdfunding quasi gebackt hatte. Es dann aber doch nicht gespielt hatte, weil ich keinen Spielpartner hatte. Jetzt hatte ich die, hat sich aber durch der Chris, naja, egal. Es war wieder hier und ich habe irgendwie mit dem Chris, wir haben gesagt, ey, lass uns das mal spielen. War dann auch interessiert und dann haben wir es halt auch gespielt. Mechanisch war es wieder geil. So, ich finde ja diesen Undaunted-Mechanismus ja immer noch, es ist ja so eine Hassliebe bei mir. mechanisch fand ich es halt wieder cool und der Chris fand es halt auch cool, aber...
Dann erklär uns doch mal diesen so. Hassmechanismus von dir.
Der Hassmechanismus ist eher das Thema ist halt gerade, ist halt so ein bisschen, steht dem halt im Weg, finde ich.
Okay.
Ne?
Ja, dadurch ist es halt schwierig, also auch bei uns auf den Tisch zu kommen.
Zweiter Weltkrieg, jetzt hast du denn noch eine Box, die heißt Stalingrad. Spoiler für die nicht geschichtsbewussten, lief nicht so gut für die Deutschen damals. Also, ne, also ist halt ein bisschen, was da halt so dranhängt. Das ist halt so dieses Undaunted-Problem, so wie Sonja auch sagte. So, das Thema ist halt, deswegen... Kriegstruhe.
Also mechanisch finde ich super, aber das Thema ist doch eher ein bisschen bedrückend und hält einen dann vielleicht doch eher davon ab und lässt einen was zu was anderem greifen, obwohl man eigentlich auf dem Mechanismus durchaus Lust hätte.
Ich habe da vielleicht noch eine Lösung für dich, Sonja. Naja, auf jeden Fall haben wir es halt gespielt und ich muss mal sagen, ich habe selten eine unübersichtlichere Anleitung gesehen wie bei dem Spiel. Also erstmal hast du, klar, das ist vielleicht der Kampagne geschuldet, also um das nochmal vielleicht für die Hörer, die sich nicht so im Bilde andauernd, Stalingrad ist halt eine Kampagnenbox. Ist jetzt nicht Legacy, weil du nichts kaputt machst, aber du spielst hier nicht einzelne Szenarien wie in den anderen Spielen, sondern du nimmst halt, du hast halt ein Kartendeck an Soldaten, die nimmst du halt von Kampagne von Szenario zu Szenario mit und da verändern sich halt Dinge. Aber du tauscht einfach nur Karten aus, du machst nichts kaputt. Wir haben es halt gespielt. Chris kannte es halt noch nicht. Wir haben dann halt das erste Szenario gespielt, war dann auch cool. Und dann sind wir halt in diese Kampagnenphase gekommen. Vielleicht ist das meine Unerfahrenheit mit dem Thema Kampagnen. Ne, vielleicht ist da René ein bisschen erfahrener und abgeklärter mit dem, was halt irgendwie passiert. Aber wir sind damit nicht klargekommen. Wir haben stellenweise Absätze zwei, dreimal laut. Ich habe die laut vorgelesen, wir haben die nicht verstanden. Es wurden stellenweise, ja, jetzt musst du denn die Reservekarten irgendwie da reinmischen oder suchst halt aus dem Reservekartenstapel. Erstmal so, was ist der Reservekartenstapel? Es wurde denn irgendwie zwei Seiten später erstmal erklärt, wo sind die Reservekarten? Da war denn so ein bisschen Unlust da und die machte sich dann nicht besser. Und dann war dann halt auch nicht klar, okay, wie gehen wir jetzt ins nächste Szenario? Da mussten wir dann wieder irgendwie 10 Minuten überlegen, welches Szenario denn als nächstes gespielt wird. Es ist halt in Spiel A gewinnt halt Spieler 1, dann geht es halt in das Szenario D und gewinnt Spieler 2, geht es ins Szenario M. Also so ein Pfad gibt es da halt dadurch. Aber dann war es dann auch in der Regel total unklar für uns, vielleicht steht es da auch drin, oder welche Karten man jetzt wieder mitnimmt und muss man alle mitnehmen und welche Marke. Weiß ich nicht. René, wie handelst du das denn mit so Kampagnenspielen? Ist das meine Unerfahrenheit?
Ich würde mal schwer davon ausgehen.
Oder sind das einfach. Okay, vielleicht war es auch einfach ein schlechter Abend, ich weiß es nicht. Ich habe den Chris vorgeschlagen, dass wir dann einfach, ich habe jetzt das Undaunted Luftschlacht um England, ist jetzt noch hier, wo man einfach einzelne Szenarien spielt. Vielleicht ist das eher mein Ding für ihn und mich in dieser Situation. Und ja. Bei dem ist, da nimmst du ja nichts mit, sondern spielst halt einzelne Szenarien, hast halt dein Set, was du dir aufbaust. Und da, Sonja, finde ich es spannend, da geht es halt um Flugzeuge, die halt nicht so. Ja, es sind halt Flugzeuge und nicht halt irgendwelche Personen, so Bob Miller, der da irgendwie auf dem Spielfeld rum. Also bei Undaunted haben ja die Karten noch alle mal Namen und sowas, weißt du, dann ist das so.
Und Flavortext, wen es interessiert.
Genau, und da ist es halt einfach, es sind Flugzeuge, die halt rumfliegen. Vielleicht ist das nochmal ein bisschen unverfänglicher. Deswegen, also bei dem Stalingrad. Das war jetzt halt nochmal ein Versuch, irgendwie in so eine Kampagne mal reinzustarten, aber vielleicht hätten wir da auch ein bisschen Handholding gebraucht. Ich weiß es nicht, aber es hat jetzt leider nicht funktioniert. Wir wollen das System weiter austesten, also ich überlege, ob ich die Normandy-Box mir doch wieder nochmal ins Regal stehe. Gott, oh Gott, oh Gott. Falls jemand eine Normandy übrig hat, ich wäre nicht abgeneigt. Und da vielleicht nochmal so eine Kampagne durch. Also nicht Kampagne, die Szenarien durchzuspielen. Weil an sich fand ich es halt schon ganz cool wieder. meine Hassliebe mit Undaunted. Aber Sonja versteht mich da, das ist gut, dann bin ich nicht so ganz alleine.
Ja.
Ja, cooles System. Ich habe mich heute auch mit dieser 2200 Version, mit dieser Future-Version beschäftigt. Mir da mal so zwei, drei Videos angeguckt. Die gibt es ja auch irgendwie demnächst auf Deutsch. Aber ich glaube, da drehen sie mechanisch noch mal ein bisschen mehr auf. Und das ist dann wieder so dieses zu viel Mechanik. Also ich finde es halt schön, einfach so, wie es ist. Vielleicht ist es wird besser zu gut. Das war schon bei Nordafrika, bei der Nordafrika-Box mit den Fahrzeugen. Und dann wurde mir das schon wieder ein bisschen viel. Verstehst du? Dieses, da musst du die Fahrer da reinsetzen. Dann können die dies und das und der Schütze und Ich will Soldaten oder Flugzeuge. Ja, ich werde dann mal irgendwann über Luftschlacht um England berichten, wenn wir das mal auspacken jetzt. Guti, also Andorn in Stalingrad ist jetzt, hat das Haus wieder verlassen. Das zweite Mal. Ja, ja. Spottet nur. Ich hab's verdient.
Auf jeden Fall.
Alles gut, ja, ja. Wenn es das dritte Mal einzieht, dann werde ich berichten. Ja, ich habe dann auch noch nachts nochmal so drüber nachgedacht, so gedacht, so, ah, es ist eigentlich schon cool, das System, weil du die Soldaten, die du halt irgendwie in der ersten Schlacht mitnimmst, da werden dann welche von besser und dann kriegst du dafür andere Karten, die dann halt, aber dann kriegen die wieder eine neue Fähigkeit, dann musst du erstmal suchen, hä, wo steht denn jetzt hier diese neue Fähigkeit, was? Also alles unübersichtlich, du hast vier Hefte da gehabt, mit denen du da irgendwie rumjongliert hast. Nee, das war, nee. Egal. So, Guti. Jetzt, was machen wir jetzt? Feierabend.
Schleife drum.
Eine Schleife. Eine schöne grüne. So, nächste Woche müssen wir mal gucken, ne? Das, wie die Folge aussieht, René, ne? Mhm. Entweder gibt es eine oder es gibt keine. Ich glaube, Sonja haben wir nächste Woche freigegeben. Mhm. Und René und ich müssen mal gucken, ob wir irgendwas zusammenfinden. Ne?
Irgendwas Sinnvolles oder Sinnloses kriegen wir schon zusammen. Wir
könnten einfach über Lehrer in der Schule reden.
Du meinst über Korthosen?
Korthosen
und dann nicht vorhandene Korthosen.
Flecken auf den Kortflicken auf den Ellbogen.
Kortflecken.
Flecken auf dem Kort.
Ihr werdet bestimmt, wenn er euch zusammenfindet, schon was Schönes finden, über das wir sprechen können.
Ja, bestimmt.
Gibt es eigentlich schon einen Podcast, der sich nur mit Kord beschäftigt? Der Kordcast?
Kordcast? Was heißt das? Da machen wir uns jetzt mal gleich Gedanken drüber.
Ja.
Vielleicht gibt es auch Kord in Brettspielen.
Wir werden ja.
Lasst uns austüfteln. Lasst uns Kordballen sein.
Bestimmt bei Patchwork müsste bestimmt auch Kord dabei sein. Wenn nicht, wäre das ein Skandal.
Sonja, gibt es eine Kord. Gibt es eine.
Ein Kordflicken.
Bei Patch. Wüsste ich jetzt so spontan nicht.
Du kannst ja mal deine 12 Patchwork-Editionen durchschauen.
Nein, 6 davon sind ja noch eingeschweißt. Die wenigen Spiele in dieser Sammlung, die tatsächlich noch eingeschweißt sind.
Ja, weil das Spiel wahrscheinlich auch das gleiche ist, nur das andere Flicken. Oh Gott, ja. Wir sollten Schluss machen. Also, kommt auf den Discord, genau. Könnt ihr nochmal schnell sagen, discord.bretterwisser.de. Und schickt uns gerne Fragen der Woche an die 0170 5444 843. Und dann spielen wir die hier ab und wir quatschen darüber. Gut.
Genau.
Dann habt eine schöne Zeit und bis denne.
Tschüss.
Alles Gute.